Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ich fühle mich so unsichtbar und ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch so, wie ich bin. Ich versuche, sichtbar zu sein. Und niemand wollte mich und ich wurde immer von allen Seiten halt, hau ab, hau ab, hau ab. Oder ich wurde halt immer so ausgenutzt in allen Richtungen. Und das war das allererste Mal, wo ich halt im Ring war, ich über mich selber bestimmen konnte. Ich konnte über meinen Körper bestimmen, ich konnte über meine Bewegungen, wie ich lächle oder nicht lächle. Und die Zuschauer haben einfach gejubelt. Das ist tätowiert.
Das ist tätowiert?
Ich habe tätowierte Augen, genau.
Boah, krass.
Ja, also sagen wir mal ehrlich, ich hätte auch nicht gerne gegen mich gekämpft. Also ich bin schon gruselig im Ring. Also ich hatte lange braune Haare, ich habe sie dann komplett abrasiert. Also und habe gesagt, wenn ich nicht die Schöne sein kann, dann bin ich das Monster. Und dann komme ich halt Backstage und Triple H, Shawn Michaels, alle klatschen so und ich so, wo bin ich? Also es ist ein Traum. Genau, und dann bin ich auf jeden Fall zu NXT UK nach England gegangen und da war es nicht so geil. Es war richtig doof, um ehrlich zu sein. Mobbing-Erfahrung gemacht.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder. Und jeder, der diesen Podcast schon so ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, dass ich großer Wrestling-Fan bin. Wir hatten schon Ludwig Kaiser zu Gast, Axel Tischer war hier. Und auf meinen heutigen Gast freue ich mich sehr, denn sie kommt auch aus der Wrestling-Szene und ist wohl die bekannteste und beste Wrestlerin Deutschlands. Ich habe sogar gelesen, sie ist eine Pionierin des Wrestlings. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, JC Garbart. Hi.
Dankeschön.
Genau. Ganz ungewöhnlich, wenn man an Wrestler denkt, ist wahrscheinlich wieder so ein Vorurteil, hat man sofort irgendwie Männer im Kopf.
Ja, das stimmt.
Aber du bist Deutschlands erfolgreichste Wrestlerin.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Das bin ich.
Hi. Und ich finde deine Karriere krass bemerkenswert, weil ich bin dein ganzes Leben so durchgegangen und dachte mir, also ich hatte zwei Gedanken im Kopf, ehrlicherweise.
Ja, sehr gerne, sag mal.
Der eine Gedanke war, krass, super viel erreicht und super viel gemacht, also super viel Station. Und die andere war aber auch, krass, die musste schon viel durchmachen. Also das hatte ich auch. Also das merkt man da sofort, dass man dachte, du bist echt immer aufgestanden, hast durchgezogen, hattest aber auch echt mit vielen Widerständen zu kämpfen. Ne? Ich beschäftige mich ja immer mit den Lebensläufen meiner Gäste. Und bei manchen denkt man so, ah krass, das hat darauf aufgebaut, das ging da durch und so. Und straighter Weg und ey, voll schnell irgendwie, du hast über Nacht irgendwie, keine Ahnung, ich hatte mal Influencer, da hatte einer gesagt, ich habe über Nacht einfach 100.000 Follower bekommen. Ging so über Nacht.
Ja.
Und bei dir dachte ich, ey krass, du hast dich dadurch gekämpft. Es hat also viele Höhen und Tiefen, hatte ich so das Gefühl. Also zumindest als Außenstehender.
Genau, bei mir ist es auch irgendwie andersrum. Also meine engen Freunde sagen, also wieso hast du eigentlich nicht mehr Follower? Also du hast ja schon so krasse Sachen gemacht. Frage ich mich auch, warum eigentlich nicht?
Du bist geboren und da geht das schon los mit den... Du bist geboren, genau. Da geht das schon los mit diesen vielleicht, also zumindest als Außenstehender, ich weiß nicht, wie du das siehst, als dass ich gesagt habe, du bist geboren und warst erstmal die ersten 6 Jahre im Kinderheim.
Genau, also die ersten Erinnerungen, die ich habe, sind im Kinderheim. Und das war dann auch so ein bisschen wie so ein roter Faden. Die erste Erinnerung, die ich habe, war, dass wir Verstecken gespielt haben und ich mich versteckt habe und keiner mich gesucht hat. Und es war so ein bisschen so ein Traumata, ja, und es ist so wie so ein roter Faden. Also ich fühle mich so unsichtbar und ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch so, wie ich bin. Ich versuche sichtbar zu sein, genau. Ich bin eigentlich eher so ein Mensch, der sehr in sich gekehrt ist. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich immer halt brav war, aber eher, weil ich eigentlich schüchtern war. Und die anderen wurden immer bestraft und mussten schlafen gehen und ich wurde belohnt, indem ich dann alleine Sandmännchen gucken durfte. Aber es war keine Belohnung, weil ich ja alleine in diesem Raum war, in diesem riesengroßen Raum, vor dem ich auch echt Angst hatte als kleines Kind. Und deswegen war es eher so eine Bestrafung für mich, weil ich wäre gerne bei den anderen Kindern dann im Bett gewesen. Genau, aber ich kann mich nicht so erinnern, dass ich da Freunde hatte. Also es war schon echt eine Also auch die ganze Anfangszeit war eine sehr einsame Zeit, ja.
Darf ich fragen, warum du im Kinderheim groß geworden bist?
Ich kenne meine Eltern nicht, also die haben mich vielleicht abgegeben, ich weiß es nicht. Okay. Genau. Und dann bin ich halt in so eine andere Familie gekommen, die hatten 3 Söhne und die wollten unbedingt ein Mädchen haben und dann bin ich in diese Familie gekommen. Aber ja, da war halt auch schwer, weil dann die Jungs benachteiligt worden sind und ich erstmal überhäuft worden bin mit Geschenken, bis sie dann gemerkt haben, ja, sie ist nicht das Wunschkind sozusagen, weil ich mich halt immer mit meinen Brüdern gestritten habe und ich halt eher so, ja, Jungs-Sachen gemacht habe. Ich habe Playmobil gespielt mit Ritter, ich wollte nicht mit Barbie spielen oder bin halt mit meinen Brüdern dann, weiß ich nicht, in Baustellen gegangen oder da, ich bin in der DDR aufgewachsen und wir sind dann in meinem Bunker, sind wir da so rein und haben halt Erkundungstouren gemacht und ich habe eher so, ja, mit schmutzig immer nach Hause gekommen. Und ja, da waren meine Eltern nicht so begeistert.
Die haben sich eher so eine Prinzessin gewünscht?
Ja, die haben sich eine Prinzessin gewünscht.
Du warst aber nicht.
Nee, nicht ansatzweise.
Was hast du für Erinnerungen an die Zeit in der Adoptivfamilie, war das dann wahrscheinlich? Ja?
Naja, also an die DDR zum Beispiel habe ich eigentlich eine schöne Erinnerung, weil ich durfte immer viel draußen sein. Wir haben sehr viel draußen gespielt. Wir haben nicht wie heute immer nur im Handy gehangen. Da war ein Park bei mir um der Ecke. Ich bin in Pankow aufgewachsen. Und das war schon sehr schön. Aber zu Hause war es halt immer nicht so schön, weil da war immer viel Streit und der Vater, also nachdem die Mauer dann gefallen ist, hat mein Vater Arbeit in München gefunden und dann war er halt viel weg und die Mutter war ein bisschen überfordert und dann nach einiger Zeit haben wir dann eine kleine Schwester noch bekommen. Sie war dann das Wunschkind. Sie war blond und dünn und hat Ballett dann irgendwann gemacht. Also sie war dann das absolute Wunschkind und wir eher so, ja, du bist halt jetzt da, was soll man mit dir machen? Und genau, und dann sind wir irgendwann auch nach Bayern gezogen und da war ich ja dann aber der blöde Ossi und der blöde DDR und weiß ich nicht. Und da fing dann auch leider das Mobbing an, also von den anderen Schülern, weil ich halt zu anders war. Also ich sag immer, dass ich wie Michael Jackson aussah. Also ich war wirklich richtig blass und sehr dünn war ich und ich hatte lange schwarze Haare. Und ja, ich war halt super Außenseiter und ich habe mich halt auch nicht gewehrt und war halt das totale Gegenteil von dem, was ich heute bin.
Warst du dann so in dich gekehrt, hast dich zurückgezogen oder total. Hast du, weil jetzt würde man sagen, du bist, also wenn man dich nur sieht, würde man sagen, total taffe Frau und du wärst dich, ne, ja. Irgendwie.
Nee, das gar nicht so. Nee, gar nicht. Das ist tatsächlich erst mit der Zeit gekommen. Mit dem Wrestling ist es dann gekommen. Mhm. Aber damals, das ist schön, ich habe mich nie gewehrt. Also auch, ich wurde auch ab und zu mal so geschubst. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich geschlagen worden bin, aber geschubst auf jeden Fall. Oder im Schulbus, dann halt wurden mir so Sachen in die Haare gemacht, Kaugummi oder Farbe. Und ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe das alles so über mich ergehen lassen. Aber ich habe dann Wrestling entdeckt für mich und im Fernsehen war so Hulk Hogan, Undertaker, Macho Man. Und es waren alles diese starken Männer. Und die habe ich halt so angehimmelt. Und das Problem war auch, es gab immer Wrestling im Fernsehen, so gegen 23 Uhr auf DSL.
Genau, ja.
Konnte ich nicht sehen, weil meine Brüder dann auch im Fernsehen waren. Und ich musste immer bis 3 Uhr morgens warten. Und dann konnte ich die Wiederholung sehen. Und dementsprechend habe ich in der Schule halt geschlafen. Aber da waren halt diese ganzen starken Männer und ich habe die halt so idealisiert und habe gesagt, wow, ich will eines Tages auch mal so stark sein.
Krass, aber das heißt, in deiner Family war es dann erstmal nur du, die Wrestling interessiert war, weil und die Brüder haben sich dafür gar nicht interessiert. Nee, natürlich wieder Schubladendenken. Man würde sagen, die Jungs gucken das und das Mädchen wartet und will andere Sachen gucken. Ja, aber genau. Euch war es andersrum.
Bei uns war es andersrum tatsächlich. Also die Brüder hatten halt irgendwie andere Sorgen und die waren Teenageralter. Ich habe das ja, glaube ich, mit 13, 14 entdeckt. Und die waren dann schon mit Gedanken woanders und haben andere Dinge gemacht. Und ich war halt dann immer alleine im Zimmer, habe dann auch diese Actionfiguren bekommen. Es sind keine Puppen übrigens.
Ja, das stimmt. Ja, das
ich habe den einen Tag mit meiner Freundin telefoniert, weil ich schreibe gerade ein Buch und da brauche ich ein paar Zeitzeugen. Und dann hat sie so erzählt, ja, und dann war ich in ein Zimmer und da waren überall diese Puppen und ich überlege sie, ich habe doch keine Puppen gehabt. Und sie, meinst du meine Actionfiguren? Sie so, ja. Und die waren ja heilig für mich, ich habe die nicht mal ausgepackt, die waren alle in so einer Verpackung drin. Genau, mit denen habe ich dann immer gespielt und ja, ich war voll Wrestling. Also ich habe auch immer so Berichte geschrieben nach WrestleMania oder so, habe ich immer so Berichte geschrieben. Und ich wollte nie Wrestlerin werden, hätte ich mir niemals zugetraut. Ich war ein Reh, ein ganz kleines, schwaches Mädchen, aber ich wollte immer Ringrichter werden, aber dann bin ich 1,80 geworden und dann war der Traum nicht mehr real, weil Ringrichter müssen eigentlich klein sein.
Ich wollte sagen, du bist ja, wie groß bist du?
1,80.
1,80, ja, ne? Ja. Bist du später auf einmal gewachsen oder warst du da auch schon relativ groß?
Ich war immer die Größte in der Schule, ja, ich glaube, aber ich denke so mit ja, weiß nicht, 14, 15 ist dann nochmal richtig so der Schuss gekommen. Ja, genau.
Man will jetzt nicht, ich will ja nicht zu psychologisch dran gehen, bin ich ja auch nicht, aber war das vielleicht auch so der Wunsch, ey, ich kann mich nicht wehren und das sind so starke Typen, die können sich wehren? Also hatte das was damit zu tun?
Ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Ne? Also auch halt die Beliebtheit, dass die Fans hatten und dass alle die halt so toll fanden. Aber ich muss auch sagen, natürlich war auch die Sehnsucht da, dass einer dieser starken Männer mein Vater ist. Und da habe ich immer gewartet. In der Schule saß ich immer so und habe geträumt. Und wenn es geklopft hat, habe ich mich immer umgedrückt. Hulk Hogan, kommt der jetzt? Also richtig doof eigentlich. Aber da sieht man mal, wie klein und naiv ich war. Und genau, und dann, meine Eltern haben sich dann aber irgendwann getrennt. Und dann sind die Frauen, also meine kleine Schwester und ich und die Mutter sind nach Berlin zurück. Und genau, und dann, ja, habe ich dann eine Ausbildung angefangen und habe dann durch Zufall eben Wrestling entdeckt. Die GWF habe ich damals entdeckt in Berlin. Und dann habe ich da zwei Frauen gesehen, Blue Nikita und Vesna, die haben auch trainiert und die sahen eigentlich auch so ähnlich aus, also sie waren jetzt nicht so super stark oder so. Und dann habe ich, da kam es erstmal der Gedanke, hey, vielleicht kann ich das auch machen. Und dann bin ich da hingegangen und habe gefragt, darf ich mitmachen?
War das auch mit Ahmed und Mike
genau,
schon damals?
Genau, Ahmed und Crazy Sexy Mike, genau, die waren meine Trainer damals, genau. Okay.
Die haben es damals schon gemacht?
Ja, die haben schon lange. Ich glaube, 95 haben sie ihre erste Wrestling-Show sogar gemacht.
Ach,
genau.
Krass,
die ist schon lange. Und ich bin halt 99 dazu gestoßen. Mein erstes Training hatte ich September 2000, genau. Mein allererstes Training. Aber man muss auch sagen, die wollten mich erst nicht haben. Die haben gesagt, nee, du bist zu schwach und das ist nichts für dich.
Echt?
Ja, ich bin die richtig auf die Nerven gegangen. Ich bin dann immer hinterher gerannt, habe gesagt, bitte, darf ich dabei sein? Hab die sogar nach Hause verfolgt. Und dann habe ich gesagt, bitte. Und dann hat irgendwann Crazy Sexy Mike gesagt, ja, okay, kannst mitmachen. Mhm. Und dann haben die mich, ich nehme es euch echt nicht übel, Jungs, aber die haben mich die ersten Wochen und Monaten haben die mich verprügelt. Also
Was? Wirklich
richtig. Die haben mich richtig hart rangenommen, um mir zu zeigen, halt, dass ich so schwach bin. Mhm. Aber jetzt muss man sagen, das war ja wie gesagt 2000er und ich hatte jetzt noch nicht so Handy und Internet und das gab es halt alles noch nicht. Ja. Und ich dachte, Wrestling wäre echt.
Ich auch. Lange.
Sorry,
sehr lange.
Alle, die zugucken, es noch nicht wissen.
Ja, genau. Spoiler, ne?
Man darf es aber nicht verwechseln. Es ist nicht fake. Also fake ist das falsche Wort dafür. Es ist halt choreografiert und abgemacht, so wie Let's Dance zum Beispiel.
Ja.
Aber es ist super hart und für mich war vollkommen normal, dass die mich so verprügeln, weil Wrestling, wie gesagt, war für mich echt. Und dann haben die mich dann irgendwie so nach 3 Monaten so hingesetzt, haben gesagt, ja, Jazzy, sieht dir aus, ob du länger bleibst. Ich so, ja, ich will Champion werden. Und jetzt weinen wir dich mal ein. Und dann haben die mir das alles erzählt und dann habe ich das nicht geglaubt. Ich so, ja, klar. Und Shawn Michaels ist nicht im Krankenhaus. Die so, nein. Und dann dachten die, dass ich sie verarsche. Aber ich habe ehrlich gedacht.
Wie alt warst du da schon?
Ja, okay, ich war schon bestimmt 20.
Oh.
Ich muss einfach machen. Die
Gut,
Zeit
das
war
ist
anders.
Hat man dir da auch gesagt, dass der Weihnachtsmann nicht echt ist?
Was? Das fahre ich heute zum ersten Mal. Naja, aber es war echt witzig. Und dann war das Training ja leichter. Also dann war alles irgendwie, wow, die treten mich nicht mehr so doll. Also früher haben sie wirklich durchgezogen und dann halt nicht mehr. Und ich so, wow. Genau. Und dann hatte ich meinen ersten Kampf.
Krass.
Genau, April 2001, genau, meinen ersten Kampf. Und das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich ja, also ich wurde zugejubelt. Also da waren Leute, die haben geklatscht, dass es mich gibt sozusagen. Und das war so das allererste Erfolgserlebnis in meinem ganzen Leben, weil so traurig, wie es klingt, aber halt von da bis da war es halt echt schwer und niemand wollte mich. Und ich wurde immer von allen Seiten halt, hau ab. Oder ich wurde halt immer so ausgenutzt in allen Richtungen. Und das war das allererste Mal, wo ich halt im Ring war, ich über mich selber bestimmen konnte. Ich konnte über meinen Körper bestimmen, ich konnte über meine Bewegungen, wie ich lächle oder nicht lächle. Und die Zuschauer haben einfach gejubelt, also weil ich ja Babyface war. Und daher wurde ich infiziert. Also ich konnte dann nicht mehr loslassen. Ich wollte dieses Gefühl für immer haben.
Krass, das ist erstmal wahrscheinlich so richtig Anerkennung einfach.
Ja, erstmal Anerkennung für deine Leistung, für das, was du bist, ja.
Wie war das denn so mit der Family, als du diese Mobbing-Zeit hattest und so? Gab es da echt keine Unterstützung?
Nee, null. Also ich glaube, die wissen nicht mal, also ob es mich überhaupt gab. Also die haben sich null für mich interessiert, ob ich zur Schule gehe oder nicht. Also da war wirklich gar keine, also als
Aber
ob
warum,
ich nicht existiere.
Warum adoptiert man dann also ein Kind? Ja. Also ich würde ja sagen, wenn ich ein Kind adoptiere, ist das ja so ein tiefer Wunsch in meinem Herzen, dass ich noch ein Kind gerne hätte.
Ja.
Und warum macht man das, wenn man, also ja, kannst du das beantworten? Hast du dir das mal gefragt? Also ist ja, finde ich ja total schwierig. Also man adoptiert ein Kind, freut sich darüber Und dann ist einem das Kind eigentlich über 18, 19 Jahre eigentlich fast egal, ne?
Ja, also 16 tatsächlich nur, weil so mit 17 wurde ich dann, also bin ich dann auch gegangen von der Familie und bis heute auch gar keinen Kontakt mehr so richtig gehabt. Also ab und zu mal so geschrieben, so hey, kann man mal Kontakt haben, mal Antworten bekommen, aber da kommt leider gar nichts. Ja, ich denke halt einfach vielleicht, weil es halt der Fakt ist, dass ich halt nicht das Wunschmädchen war, weil ich halt zu Tomboy-mäßig war, also dass ich halt... ja, keine Kleider getragen habe.
Kind bastelt man sich ja auch nicht, ne? Man nimmt sich das ja so, wie es ist. Und wenn man das hier sieht, du bist ja eine ganz tolle Persönlichkeit geworden. Ne? Also,
genau. Aber deswegen, das ist auch so mein Ding. So, ich mag es nicht so sehr, über meine Vergangenheit zu reden, weil die habe ich ja nicht in der Hand gehabt. Aber alles, was danach kam, also ich würde wirklich sagen, ab September 2000 lag es in meiner Hand, weil dann bin ich ins Training gegangen. Ich bin immer hingegangen. Ich habe nicht einmal, ja, vielleicht, weil irgendwas wirklich schwer verletzt war, aber eigentlich bin ich immer gegangen, auch wenn ich krank war. Und ich muss auch sagen, ich war jedes Mal so nervös. Ich bin immer eine Stunde vorher hingegangen und ich habe so Bauchschmerzen gehabt, weil das Training war so hart. Und ich war sehr nervös. Ich habe auch viel geweint. Ich habe viele blaue Flecke gehabt. Oh, ich kann mich auch erinnern, ich musste einmal der Dummy sein und lag da so. Und die haben dann so ein Somersault, Moonsault, also so ein Legdrop haben sie probiert und der Wrestler, der im Training, ist leider auf mein Gesicht gefallen und dann alles blau gewesen. Aber war ihm egal. Ich hatte so die Hoffnung. Und meine Agentin zum Beispiel, die hat gefragt, warum? Und ich konnte keine Antwort finden, aber dann hat sie gesagt, wozu? Und das Wozu war halt, um rauszukommen aus dem, wo du halt herkommst und Anerkennung zu bekommen und vielleicht ja auch Geschichte schreiben. Und mein großer Traum war immer, in die WWE zu gehen. Also das war von klein auf, ich wollte immer, obwohl es eine Lüge, ich wollte zur WCW, aber die gibt's ja leider nicht
stimmt,
mehr.
Ja, stimmt, WCW fand ich auch geil. Ja, oder? Ja, stimmt, ja.
Das war mein Ding.
Das war cool, ja. Ja. Ja, die waren einfach nochmal ein bisschen cooler einfach, ne?
Ja, oder? Also WWE war immer so ein bisschen so fernsehlastig, fand genau. Ich. Also das sah so aus wie so ein Film, aber WCW war irgendwie real, ja. Oder?
Genau.
Und dann kam die NWO und hat die alle
NWO
kaputt
war,
gemacht.
Genau, ja. Ja, das war geil. Da gab's auch, ich guck mir manchmal noch so alte Ausschnitte von WCW an. Aha. Da war ja auch krass, wie die Fans, die haben einfach Sachen in den Ring geschmissen, ja. Und so. Da war der ganze Ring voll irgendwie, irgendwie, wenn die was gemacht haben. Und ja, so war so richtig so, krass, war wirklich so richtig echt.
So, ja, das war ja ich auch. Heftig. Also ich dachte damals, dass da gab es mal so ein Match mit, wie heißen diese Riesenautos? Diese Riesenautos?
Trucks, Monster Trucks?
Ja, genau, Monster Trucks. Und Hulk Hogan und der andere, Big Show. Die haben gekämpft mit den Monster Trucks und dann ist Big Show ausgestiegen, hat den Hulk Hogan so gewürgt und dann ist er vom Hochhaus runtergefallen, der Big Show. Und ich dachte, oh mein Gott, er hat ihn getötet. Und ich bin wirklich zu meinen Eltern auch, Hulk Hogan wollte das nicht. Und sie so, hä, spinnt sie jetzt total? Er wollte ihn nicht umbringen. Und sie so, hä, geh mal weg, so was redest du da? Und dann kam er dann so und ich so, er ist doch nicht tot.
Das war voll geil, weil ich hatte tatsächlich das immer ähnlich. Ich hatte das immer bei den Undertaker-Sarg-Matches.
Ja.
Der packt in den Sarg und hat ihn dann so weggeschoben und ich so, boah, der ist tot.
Der ist tot.
Und ich
war mal, wie traumatisiert wir sie von der
ja,
WWE
voll
sind,
heftig
oder?
Eigentlich, ja. Ne? Und ich war ja auch in dem Alter, wo ich sozusagen das nicht richtig einordnen konnte. Ja. Und ich habe es auch nicht immer geguckt. Mhm. Und dann gab es da, ich weiß noch, Undertaker gegen Kamala hieß der. Das war so ein dunkelhäutiger Wrestler.
Genau, mit Gesichtsbemalung.
Ja, genau, mit Bemalung und so. Und den hat er da auch in so einem Sargmatch gepackt. Und dann habe ich das unregelmäßig geguckt und habe aber Kamala nicht mehr gesehen. Mhm. Und dann dachte ich wirklich, ja, weil er ja tot ist.
Ja, natürlich.
Und irgendwann kam der irgendwann nach langer Zeit, ich so, hä, der war doch tot. Und so, das war wirklich alles richtig krass.
Ja, ja. Aber deswegen soll man es ja eigentlich auch mit seinen Eltern schauen und sie sollen einen so aufklären.
Ich habe das tatsächlich so, mein Sohn ist gerade 7 und der ist riesen Wrestling-Fan.
Geil.
Also der liebt Wrestling. Ne? Ich versuche den auch so ein bisschen Richtung Fußball zu schieben.
Nein, mach nicht.
Ja, aber der ist Wrestling. Und der ist so, also der könnte dir sagen, dass der Finisher von Bret Hart ein Sharpshooter ist. Mhm. Dass Sweet Chin Music von Shawn Michaels, also selbst die ganz alten, der guckt sich alte Sachen
sehr
an, der
gut.
Liebt das alles und so. Und da ist gerade immer so ein bisschen das Ding, dass ich denen natürlich zum einen sagen möchte, ey, das ist nicht echt, ne? Nimm das alles nicht. Mhm. Aber ich weiß ja auch, wie das bei uns auch war.
Ja.
Man möchte auch nicht die Fantasie kaputt machen.
Nee,
so. Weißt du, das ist
nicht,
so ein Mittelding.
Genau,
ne? Also wenn ich dem jetzt sage, ja, das ist abgesprochen, jetzt weine ich, der hat jetzt nicht wirklich verloren, der wusste das und so.
Nee,
das würde
ja
so viel kaputt machen.
Voll. Also deswegen mag ich das Internet auch gar nicht. Weil die haben, weil guck mal, früher, und da hast du ja, glaube ich, mit Ludwig Kaiser drüber geredet, über das Wort Kayfabe.
Genau.
Das bedeutet so viel wie das Geheimnis sozusagen behalten. Das heißt, wenn du jetzt im Ring verletzt bist und ich dann, also ich will es den Zuschauer erklären, weil jeder weiß es vielleicht gar nicht.
Ja.
Und wenn dann ein Fremder reinkommt, dann rufe ich ganz schnell Kayfabe und dann musst du tun, ob dein Bein immer noch kaputt ist. Und das ist halt irgendwie, die Magic ist weg. Das ist wie beim Zauberer. Du weißt ja, die Frau wird nicht in echt durchgeschnitten, aber irgendwie willst du nicht diesen Zauber verlieren. Und so ist es mit Wrestling. Also ich finde es richtig traurig, dass irgendwie alle jetzt irgendwie Bescheid wissen. Aber es wissen trotzdem nicht alle. Und das fasziniert mich immer wieder, weil ich werde, glaube ich, tagtäglich mindestens einmal gefragt, ist Wrestling fake?
Ja.
Also wenn du mich aber diese Frage schon stellst, dann weiß ich, du weißt es gar nicht.
Genau,
weil
ja.
sonst würdest du mich das ja gar nicht fragen.
Richtig, ja.
Und deswegen ist noch ein bisschen Hoffnung da. Und außerdem finde ich, dass Wrestling ja für Kinder ist, weil du diese Erwachsenen, die so sich richtig da rein mit Storylines und irgendwie schon so diese News-Seiten schreiben, die übertreiben es ein bisschen, finde ich. Das ist für Kinder.
Beruhigt euch, kommt runter.
Ja, das ist für Kinder geschrieben. Weil die sagen alle, oh, dieser WrestleMania-Aufbau von diesem Jahr ist gar nicht und ich weiß schon, wer gewinnt. Es ist für Kinder.
Ja, voll. Das merke ich auch. Also man ist ja automatisch so. Ich bin ja auch manchmal so, ne, bisschen so, oh, die Storyline haben sie nicht so gezogen, sondern gucke ich mir meinen Sohn an und denke mir so, der feiert das gerade.
Der feiert das.
Und
ja.
genau dafür ist es gemacht. So, weißt du, so der soll es halt feiern genau. und so. Wenn wir alt sind und wir wissen, dass es nicht echt ist
ja.
Oder dass es Storylines sind,
ja.
dann denkt man sich eh rein und klar machen die auch mal inhaltliche Fehler.
Ja, natürlich.
Aber das ist ja nicht für uns gemacht. So, das
ja.
ist eigentlich ist es für
die Der Heel-Turn von John Cena, das war nur für uns Smart Marks, weißt du, das ja. war so unnötig.
Voll.
Die armen Kinder, wie die alle geweint.
Ja, genau. Warum macht John Cena
ja,
das?
Warum? Ja. Never give up, jetzt give up.
Ja, genau. Ja, fand ich. Was hältst du denn von Unreal?
Also ich finde es interessant, weil ich ja auch da gearbeitet habe und ich bin ja im Business sozusagen drin und sehe halt so Dinge, die dann dadurch auch nochmal bestätigt werden. Aber ja, nee, mag ich es nicht.
Nee, ne?
Finde ich nicht cool.
Ich nicht.
Aber ich glaube trotzdem auch, dass trotzdem das gefaked wird. Es wird nicht 100%, weißt du, was ich meine?
Die wissen ja, was sie wie wo zeigen wollen und
genau.
so. Ach so, da hatten wir den Plan und so,
ja,
obwohl
genau.
der vielleicht nicht wirklich der Plan war, den
genau.
sie zeigen wollten. Ne?
Aber ich finde zum Beispiel Struggle von Becky Lynch zum Beispiel mit ihrem Kind, das finde ich, da ist so meine Meinung so ein bisschen so hin und her geworfen. Sie hat ein Kind, ja, und sie ist mit ihr auf Tour und das Kind muss sehr viel einstecken sozusagen, also hat nicht richtige Freunde, muss immer traveln, weiß nicht, ob es das Beste fürs Kind ist. Auf der anderen Seite sehe ich mir aber auch Becky Lynch an, sie hat doch so viel Geld verdient, sie hat es ja eigentlich gar nicht nötig, jetzt auf Tour zu sein und eigentlich könnte sie ja auch andere Leute jetzt den Weg frei machen und deswegen bin ich da immer so, aber wenn ich mir das so angucke, wie sie leidet, aber das Kind leidet auch, dann verstehe ich nicht so, dann hör doch einfach auf. Du
ja, vor allem, weil
ja.
der Mann ja auch kämpft, ne? Also
ja,
die sind ja
also,
beide zusammen auch noch unterwegs, das denke ich mir
ja,
auch immer.
Ja, oder
ich
dann soll der
so,
Mann aufhören und das mit dem Kind
genau,
zu Hause sein,
einer
du?
Könnte ja und die ja. sind aber manchmal sich beide irgendwie bei Raw oder SmackDown
ja, genau,
und denken mir, ich habe mir auch ganz oft schon diese Frage gestellt, wenn ich die beiden sehe
uh-huh.
und denke mir so, boah, jetzt das Kind.
Ja,
das also einer von euch könnte doch locker, ihr verdient doch, ihr seid beide die Topstars, uh-huh. ne? Also ihr würdet locker mit einem Gehalt, glaube ich, gut zurechtkommen.
Ja,
ne?
Aber was ich auch nicht verstehe, zum Beispiel Charlotte, ja? Charlotte hat schon 14 oder 15 Weltmeistertitel. Was willst du denn noch ja. erreichen? Du warst bei WrestleMania, du hast doch alles mitgemacht. Ist da draußen nicht mehr? Kannst du nicht eine Hollywood-Karriere anstreben? Oder, keine Ahnung, ein Getränk wie Paul Logan oder so auf den Markt bringen? Ja. Mach mehr, so, weißt du, aber weiß ich nicht.
Irgendwie schaffen die das irgendwie
ja,
nicht.
Ja, die
ne?
schaffen den Absprung nicht. Und das ist ja bei sehr vielen, die den Absprung nicht schaffen. Und jetzt nicht nur da oben. Du kennst bestimmt den Film The Wrestler. Ja. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele, die schon voll alt sind und eigentlich gar nicht mehr im Ring sein sollten. Aber die schaffen den Absprung nicht. Und deswegen bin ich so froh, dass ich den Absprung geschafft habe.
Ja, ich sehe das auch immer wieder mal, so alte Wrestler. Hier kennen noch die Bushwhackers.
Ja.
Da habe ich auch einen gesehen. Hast du das auch letztens gesehen?
Nee, ich war mit ihm auf einer Show.
Echt?
Das war so schlimm. Vor allem, ich habe eine Schülerin, gell? Und das war so witzig. Also, ich habe eine eigene Umkleidekabine bekommen, weil ein bisschen Star-Allüren.
Sehr gut.
Auf jeden Fall habe ich da meine Schülerin damit reingenommen. Und dann fragen die mich, ob Bushwhacker auch in unsere Umkleidung. Und ich denke mir, hallo, der ist viel mehr und krasser und so, natürlich. Und auf jeden Fall, ich gehe so kurz raus und komme dann wieder rein und sehe, er macht irgendwas an seiner Hose. Und ich gucke meine Schülerin an. Ich sage, wieso bist du nicht rausgegangen? Es war so eine weirde Situation, weißt du, weil er wollte ihr irgendwie zeigen, wie er das im Ring macht, sodass es schnell
so.
Geht.
Mhm.
Ich dachte, wo bin ich denn jetzt hier reingelaufen?
Und ich weiß nicht, du hast ihn ja sogar in echt gesehen, aber ja. in den Videos dachte ich so, der kann ja kaum sich noch richtig bewegen und dann ist er in diesem Ring und macht immer noch hier den
immer
hier, seine
und
Bewegung.
Und die Fans feiern ihn.
Und der geht dann so.
Der zieht ja mal seine Hose
ja,
runter.
Genau.
Das ist so sein Gimmick. Ich weiß gar nicht mehr, was das soll.
Ich wusste auch nicht, dass das früher gemacht hat. Das
ja,
hätte
ich auch
mal so
nicht. Aber ich sehe ihn jetzt nur noch. Der macht damit seinen Hintern so.
Und es tut mir so leid, wo ich denke, so, ey, du bist doch, ich weiß nicht, ob die vielleicht zu der Zeit damals noch deutlich weniger verdient haben, wahrscheinlich als heute und damit vielleicht nicht
ja,
ausgesorgt haben.
Es liegt ja auch
haben,
drauf an, wie du damit umgegangen bist. Ich meine, ich muss aus eigener Erfahrung sagen, die ersten 10 Jahre war nicht so gutes Geld verdienen und dann bin ich ja nach Japan gegangen und dann war auf einmal viel Geld da und bin ich nicht so responsible mit meinem Geld gewesen, als ich hätte anlegen sollen. Aber ich habe halt Party gemacht und ich kann mir vorstellen, dass es einigen so ging.
Wahrscheinlich zu viel ausgegeben.
Ja.
Genau, und bei dir war es auch so, da habe ich gelesen, dass du irgendwann, du hast ja von dieser Verletzung erzählt, dass du diese Verletzung hattest.
Ich habe nicht deswegen pinke Augen, ja.
Ja, das wollte ich sagen, wie machst du das?
Das ist tätowiert.
Das ist tätowiert?
Ich habe tätowierte Augen, genau.
Oh, krass.
Ja, also da wurde Farbe reingespritzt.
Boah, tut das weh?
Tatsächlich nein, aber du hast Adrenalin des Todes. Also ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt wie vor dieser, also du machst erst ein Auge und dann 4 Wochen später das andere. Und als die Nadel kam, war ich so, mache ich gerade den Fehler meines Lebens?
Ist das
aber
da
war
gute
alles
Idee?
Ganz gechillt. Ja.
Krass. Wie lange hast du darüber nachgedacht, ob du das wirklich machst
4 Jahre.
Oder nicht? Weil das ist schon heftig, ja. Ne? Das geht nie wieder weg,
nie
ne?
Nie wieder weg, genau. Krass. Du kannst dunkler machen, was ich vielleicht auch überlege, weil eigentlich ursprünglich wollte ich lila haben, aber dann bin ich da irgendwie angekommen und ich war auch wirklich beim Profi, also wirklich, ich kann nur ans Herz legen. Es gibt im Internet nämlich 2 Bilder, wo es halt schief gegangen bin und deswegen denken alle Leute, es ist super gefährlich. Ich würde sagen, es ist okay, also es ist jetzt nicht das Schlimmste, was man machen kann. Ich glaube, so Alkohol trinken und rauchen, schnell fahren ist viel gefährlicher, als sich die Augen zu tätowieren. Naja, anyway, deswegen geht zum Profi, mach vorher Tests, also du musst zum Beispiel einen Drucktest machen, dass du nicht zu viel Druck auf deinen Augen hast. Und die Farbe muss auch eine spezielle Farbe sein, es ist nicht eine ganz normale Tattoofarbe. Genau, und ich wollte lila haben. Und der Tätowierer hatte lila und das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich spontan mich für pink entschieden.
Noch bevor es aber reingespritzt hat.
Ja, ja, genau.
Also okay, ich dachte erst mal reingemacht und dann so, nee. mach noch ein bisschen andere.
Nee, schon. Aber jetzt sagen halt alle, das sieht wie Bindehautentzündung aus. Und
das wollte ich sagen, ne? Das ist natürlich das andere Ding. Ne?
Ja, aber also ich will ja eigentlich schwarz haben, aber alle meine Freunde waren dagegen. Die haben gesagt, wir kündigen die Freundschaft, wenn du machst. Deswegen, das war so der Kompromiss.
Wann hast du es gemacht?
Vor 3 Jahren, also 2022. Ja.
Aber noch nicht bereut, Gott sei Dank, hoffentlich.
Null. Okay, cool. Also ich liebe sie. Ja. Also auch wenn ich jetzt so alte Bilder ansehe, sage ich immer, nee, jetzt ist besser. Ja.
Ja, passt auch cool mit der Haarfarbe, ne?
Ja, also es ist mein Look. Ich liebe pink.
Ich wollte sagen, aber dann die Haarfarbe wahrscheinlich dann auch nicht.
Nee, die hatte ich immer. Also ich den meisten Teil meiner Karriere, ich hatte so mir so eine Figur ausgedacht, hieß Alpha Female.
Ja, klar.
Und die hatte so einen Mohawkenblonden mit Schwarz an der Seite. Ja. Und ich bin ja dann irgendwann zur WWE gegangen, hey. Aber dann hat mir das alles da nicht so gefallen. Und dann kam ja auch die Pandemie und dann habe ich mich entschieden, pink zu werden. Und seit der Pandemie bin ich eigentlich pink. Genau, komplett, alles. Mein Auto, alles, meine Wohnung.
Echt auch? Alles
pink, ja.
Ach, krass. Ja, krass. Ja. Also sehr auffällig auch mit dem Auto da wahrscheinlich, ne? Wenn du irgendwo rumfährst und so. Ja.
Genau, ja, wir wollten eigentlich erzählen über die
Verletzung. Genau. Weil ich habe irgendwo in einem Interview gelesen, ich weiß nicht, ob es mit dem zusammenhängt, dass du meintest, du hattest irgendwie mal, dass du eigentlich da angekommen bist beim Wrestling, das war alles cool, du hast zum ersten Mal Anerkennung, hast Freundschaft erlebt und dann hast du diese Verletzung und hattest dann doch das Gefühl, irgendwie allein zu sein.
Ja, das war halt alles so mit der GWF und früher und es ist auch alles schon sehr lange her, aber damals war halt irgendwie, ja, wir sind für dich da, wir sind Familie und es hat sich auch so angefühlt, muss man schon sagen. Ich dachte, ey, das sind meine Leute hier und wir trainieren hier und wir haben ja wirklich Schweiß, Blut und Tränen vergossen. Und dann war aber dieser eine besagte Tag in Marburg, war das 2008. Dann habe ich gegen Wessner gekämpft, meine Teamkollegin. Und es ist keine Schuldfrage beim Wrestling sowieso. Also wenn ein Unfall passiert, dann sind immer beide schuld so. Und wenn, dann muss ich so oder so derjenige entschuldigen, der es sozusagen angerichtet hat. Naja, anyway, ich war zu nah dran, sie war einfach viel zu schwer, sie war aufs dritte Seil gegangen und ist mit ihrer Hüfte in meinem Auge gelandet. Ich war auch direkt Knockout. Und leider hat es auch keiner gemerkt. Und das sind halt so Sachen, dafür kämpfe ich heute, dass alle mehr professionell sind, dass der Ringrichter besser geschult ist. Ich war, wie gesagt, K.O., der Ringrichter hat es nicht gemerkt, das Match ging weiter, sie wollte mich hochheben, aber meine Beine haben ja alle nicht funktioniert. Und dann hat sie mich halt nochmal aus Versehen auf den Kopf geschmissen. Und dann haben die erst gecheckt, ich blute wirklich verrückt. Und mein Auge war halt, die Netzhaut war gerissen. Und ich musste dann halt ins Krankenhaus. Aber die sind einfach wieder zurück nach Berlin. Und ich war halt dann alleine. Und dann war ich wirklich alleine. Und ich hatte ja niemanden, den ich anrufen konnte. Keine Familie und niemand. Ich hatte zu der Zeit auch noch keinen Freund. Und dann war so ein bisschen so Augenöffnen im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich sage, wow, krass. Also das ist schon eine krasse Verletzung, aber es könnte ja noch schlimmer werden, so querschnittsgelähmt oder so. Aber da war so ein bisschen so Augenöffnen, wo ich so, wow, ich muss mal was ändern. Genau. Lustigerweise auf einem Event, wo das passiert ist, hat sich ein anderer Wrestler auch sein Auge verletzt. Und wir sind zusammen zum Krankenhaus gefahren und er wurde dann mein Verlobter.
Echt? Wirklich?
Ja, ja. Genau. Und dann bin ich halt mit ihm zusammengekommen. Aber dann so nach 4 Jahren ist die Beziehung leider auch dann auseinandergegangen. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt professionell. Also so richtig werde ich mich so richtig reinhängen und bin dann nach England ausgewandert. Weil in England ist in Europa die Wrestling-Szene sehr groß und wie sagt man, auch ausschlaggebend. Und du kannst ja jeden Tag kannst du da kämpfen. Mhm. Und genau, dann bin ich da ausgewandert. Und in England war ein japanischer Talent-Scout, der hat mich gesehen auf einer Show und hat gefragt, ob ich nach Japan kommen will. Und ich weiß nicht, ob du dich auskennst für die Zuschauer. Es gibt also auf der Welt gibt es 4 Arten von Wrestling. Es gibt einmal das amerikanische, das ist bunt, das ist laut, das ist sehr fake. Also da sind auch manche Schläge, man sieht, dass sie nicht connecten. Dann gibt es das mexikanische, Lucha Libre, mit Masken und die fliegen ganz viel. und dann gibt es das europäische, richtig geil. Wir kennen 100 verschiedene Arten, die den Arm umzudrehen, also sehr technisch. Und dann gibt es das japanische, brutal. Also die nehmen die ganze Show weg. Mhm. Hauen dir wirklich auf die Schnauze. Also es gibt so eine Doku, die ich damals gesehen habe, Gaya Girls. Und da ging es um ein Mädchen, die Wrestlerin werden wollte. Und dann wurde sie in so ein Camp von ihrer Familie verlassen, musste sie da in so ein Camp. Und dann unter anderem haben die so trainiert. Und die eine hat ihr so einen Dropkick ins Gesicht gegeben und wirklich, sie blutet wie verrückt. Und anstatt, dass die eine sagt, oh, tut mir voll leid, muss die kleine Maus sich entschuldigen, dass sie halt blutet. Und ich dachte, da werde ich niemals sehen, niemals. Naja, und dann kam die Anfrage und in meinem Kopf, ich so, nein. Aber ich brauchte das Geld. Also England lief nicht so gut. und dann habe ich halt ja gesagt.
Wie lange hattest du da schon gewrestelt? Wie lange war?
Lange. Also wie gesagt, 2001 habe ich angefangen und das war 2012, also schon 11 Jahre, genau. Mhm. Aber man kannte so auch so Geschichten von Japan, dass die da 1000 Liegestütze machen, 1000 Kniebeuge, Aufwärmprogramm. Und ich wollte wirklich niemals dahin. Und dann bin ich dahin geflogen, 16 Stunden Flug und direkt haben sie mich ins Trainingscenter gebracht, also noch nicht mal schlafen lassen. Die Tür geht auf und ich sehe, wie eine kleine Japanerin auf einer anderen drauf steht. Und ich gucke, ich sage, das gibt's doch gar nicht. Ja, und dann genau am Flughafen noch haben die mich gefragt, Jazzy, also erstmal, es war voll witzig, also ich muss auch so einen Bro-Tipp geben, so wenn du mal Wrestler werden willst oder generell überall, zieh dich nice an, mach den, der dich gebucht hat, zeig ihnen, dass du das ernst meinst und dass du ihn wertschätzt. Also im Flug, klar, habe ich so Gammelklamotten angehabt, ein bisschen und dann habe ich mich aber schnell umgezogen, schön gemacht, ein bisschen Make-up drauf und High Heels und dann haben die mich halt abgeholt, haben direkt gesehen, oh, hier steht ein Profi vor uns. Und dann haben sie so untereinander, der Promoter und der Übersetzer haben so geredet und dann sagen sie, Jazzy, kannst du auch 30 Minuten kämpfen? Und in meinem Kopf ist so auch wieder, nein. Und ich so, ja, natürlich. Weil nimm den Job erstmal und dann guck, wie du da durchkommst. Und dann, wie gesagt, zum Training und ich so, das gibt's doch nicht. Und dann sollte ich kämpfen gegen eine Frau, Nanae Takahashi, die war 2 Jahre ungeschlagen und sie war Champion dieser Liga. Und ich so, verdammt. Und dann fahren die mich dahin, 30 Minuten und da auch so witzige Story. Sie sagt zu mir mit ihrem gebrochenen Englisch und ich konnte ja noch nicht Japanisch, kannst du mir ins Gesicht schlagen? Und diese Frage ist ja eh schon so merkwürdig. Und ich denke mir, warum fragt sie mich das? Was ist so der tiefere Sinn dahinter? Und dann dachte ich mir, okay, damit ich nichts falsch mache, sage ich, na nur, wenn du es bei mir zuerst machst. Und sie so, hä, Hundo, wirklich? Und ich so, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich so, ja, schlag mich zuerst, dann schlag ich dich zurück. Okay, der Kampf beginnt, wir machen unser Ding, ist schon, glaube ich, 15. Minute und so, damit du Bescheid weißt, normalerweise kämpft man zwischen 5 und 10 Minuten, 30 Minuten ist echt lang. Ja. Auf jeden Fall, ich schon richtig fertig, schon ein paar Schläge einbekommen und dann kommt diese besagte Szene. Boom, hat die mir auf die Nase geschlagen. Ich so, boah, das meint sie doch nicht ernst. Und jetzt gucke ich sie an und Japaner sind recht klein. Also ich bin ja auch recht groß für eine Frau, aber die war halt so klein und auch nicht mehr die Jüngste. Und ich gucke sie nur an. So klar bin ich sauer, dass sie mir gerade auf die Nase geschlagen hat, aber ich konnte nicht. Ich konnte sie nicht schlagen. Also gebe ich ihr so einen Fake-Punch. Und alles ruhig in Japan sowieso, alles ruhig, diese jubeln nicht. Wie, nee, gar nicht, die sitzen nur so und da gibt's auch kein Heel und Babyface, sondern die Fans appreciaten jeden, die sagen Respekt für beide Kämpfer. Die machen so, oder oh, also da ist gar kein Sound, die sitzen so und gucken nur zu. Ist
voll
richtig
krass als Wrestler, aber ne? Voll, wenn du keine Reaktion kriegst.
Ist eine ganz andere Welt.
Du weißt gar nicht, ob die es gerade abfeiern oder ob die es einfach langweilig ist.
Aber umso geiler, wenn du dann was Cooles machst, wie die dann, oh. Naja, auf jeden Fall, sie schlägt mich sogar, ich lasse sie zurück. Und dann so, ich höre so lachen, so, ist, oh mein Gott, sie so, do it again. Und ich so, ich kann nicht. Ich schlag sie wieder, aber so ein Fake-Punch, weißt du? Und sie, do it again. Und ich so, ich kann nicht. Und dann, das Lachen ist schon ein bisschen lauter geworden, gell? Ich probiere dritte Mal, aber ich kann einfach nicht. Ich kann keinen Menschen schlagen. Und dann, keine Ahnung, wir machen den Kampf vorbei. Und dann nach dem Kampf, das war auch so wild, ich wusste nicht mal, dass das ein Test war, aber sie sagen zu mir, du hast den Test bestanden, möchtest du einen unbefristeten Vertrag haben? Und in meinem Kopf wieder, nein.
Aber ich habe dann gesagt, und gib mir den Stift.
Nein, noch nicht ganz. Ich habe gesagt, kann ich 3 Monate erstmal probieren, weil eigentlich ist normal, dass du 3 Monate hingehst, weil es Visa immer 3 Monate geht. Also habe ich nach 3 Monaten gefragt.
Aber der Test war, ob du wirklich schlägst oder nicht zuschlägst? Oder nee, was war
ich
glaub, der Test
war, ob ich generell so durchhalte, ob ich halt, wie sagt man, coachable bin. Also ob ich mich den Style auch annehmen kann.
Ach so, okay.
Nee, aber auf jeden Fall so, ich war ja dann insgesamt 5 Jahre war ich dann da, aber ich habe dann so ein Video gesehen, wie ich einfach so auf eine losgehe und so richtig so Box ins Gesicht und ich so, guck mal da und dann da, was aus mir geworden ist. Und die Leute, also mein Ruf war auch immer, dass ich stiff bin, also dass ich eine harte Wrestlerin bin. Ist kein guter Ruf, aber ja, also sagen wir mal ehrlich, ich hätte auch nicht gerne gegen mich gekämpft, also ich bin schon gruselig im Ring. Also wenn ihr auch so nach mir googelt, nehmt es nicht so ernst, das ist halt Charakter. Ich gucke richtig böse.
Ja, ich wollte sagen, also auch wenn man in der Entrance und so später bei der WWE, wo du dann warst und guckst und so, wenn du da so reinkommst, denkt man auch so, boah, nee, würde ich nicht kämpfen wollen.
Ich habe es ja früher mal mit Online-Dating probiert. Ich habe immer gesagt, bitte google mich nicht. Genau. Oder wenn die gefragt haben, was machst du beruflich, sag ich lieber nicht. Ja, aber weiß nicht, Männer kommen nicht so mit starken Frauen, glaube ich, wenn die dann so eine Gruselfrau sehen.
Ich habe gehört, ich weiß gar nicht, ob das vor der Japan-Zeit war oder so, dass du irgendwann gesagt hast, du willst Wrestling machen und die haben gesagt, hier, du bist doch, oder bist du so schön wie die anderen und du hast dann gesagt, ich will, dann bin ich dann die Böse.
Genau,
sozusagen.
Also dann müssten wir wieder zurückgehen zur GWF-Zeit. Die haben sich gedacht, okay, Jazzy, du gehst in den Ring und machst hier einen auf sexy und ich musste dann so kurze Hosen anziehen und die haben sich gesagt, Hauptsache Sex sells. Und dann bin ich immer so als, ja, die haben mir so ein komisches Gimmick gegeben, dass ich aus St. Pauli komme. Und mein Name war Jazzy B. Und da habe ich immer so in den Ring getanzt und weiß nicht. Und das hat mir so gar nicht gefallen. Und ich habe mich aber immer wieder bei WWE und auch bei TNA beworben, weil ich ja unbedingt nach Amerika wollte. Das war so immer mein großer Traum. Und dann hatte ich ein Tryout, so nennt sich das, wenn du sofort trainieren darfst, bei TNA damals. Und dann, genau, habe ich da so ein bisschen mein Ding gemacht. Lief nicht so gut, muss man auch zugeben. Also ich war nicht so das Beste, weil die waren auch komisch. Die haben zu mir gesagt, obwohl ich recht groß bin, dass ich Babyface sein sollte und meine Gegnerin sollte dann Heel sein. Und das hat irgendwie nicht gematcht. Und, also ich wusste, war nicht so gut, aber egal. Ich bin dann trotzdem da zu diesem Mann gegangen. Ich will seinen Namen jetzt nicht sagen. Habe ihm gesagt, ja, wie sieht's aus? Kriege ich eine Chance? Und er hat dann damals, und das war 2019, in dem Dreh war das rum, hat er zu mir gesagt, glaubst du, du bist so sexy wie unsere Mädchen? Und ich so, nein. Also ich wusste das. Also damals war halt wirklich noch Sex-Sells und Bikini-Matches und was nicht alles. Und die waren halt echte Bomben, diese Frauen. Und ich wusste, ich werde nie so sein, ich kann das nicht und ich bin's halt einfach nicht. Und dann, ja, weiß ich nicht, bin dann nach Hause gegangen, habe ganz viel geweint und gedacht, ah, was soll ich denn machen? Ich kann ja niemals, also entweder du bist es oder bist es nicht, finde ich. Vielleicht kann man es auch antrainieren, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden, meine Haare abzurasieren. Also ich hatte lange braune Haare, ich habe sie dann komplett abrasiert, also und habe gesagt, wenn ich nicht die Schöne sein kann, dann bin ich das Monster. Und habe mich entschieden, dann das Wrestling-Monster zu sein, dass ich die Barbies sozusagen zerstöre. Und ich war einer der Ersten, die das halt so gemacht hat, weil alle wollten immer so hübsch sein. Und ich habe gesagt, nee. Also ich habe dann auch richtig so dunkles Make-up drauf gemacht. Und das war irgendwie meine Rettung auch, weil dieses Gimmick, was ich mir dann ausgesucht habe, die Alpha Female, also ich habe dann so Gold getragen, weil Gold für Champions und Schwarz, weil es schlank macht. habe dann lange Hosen angezogen und wollte nicht mehr für meinen Körper verurteilt, also beurteilt und verurteilt werden, sondern ich wollte für meine Leistung im Ring beurteilt werden. Und dann habe ich in ganz Europa gekämpft und habe dann immer gegen schöne Frauen gekämpft, die wirklich toll aussehen, ein kurzes Höschen und hier viel Haut gezeigt. Oh, ich habe die zerstört. Aber auf Wrestling-Art natürlich. Wrestling-Art, und die Fans haben es geliebt. Die haben mir aus den Händen gefressen, wirklich. Und eigentlich war ich ja der Bösewicht, aber die haben es geliebt. Die haben mir so zugejubelt. Und das war halt auch in England so. Ey, die waren so begeistert von dieser neuen Art von Wrestling. Also diese Frau will jetzt hier nicht einen auf Sex-Sells machen und wackelt nicht mit dem Arsch, sondern die geht da rein und weiß ihren Weg. Und das war für mich immer Alpha-Female. Nicht, dass ich so irgendwie besser bin wie alle, sondern eine Alpha-Female ist eine Frau, die weiß, was sie will und sie geht ihren Weg, egal was kommt. Und das habe ich halt dann porträtiert. Und das war ich am Anfang nicht. Also ich war ja immer noch irgendwie diese kleine, schüchterne Maus. Aber habe ich wirklich im Laufe der Zeit mit jeder Herausforderung, die gekommen ist, Japan war ja eine Herausforderung, diese Tryouts waren eine Herausforderung. Oder ich durfte auch mal in Spanien kämpfen vor 10.000 Zuschauern. Das war eine Herausforderung. Und mit jeder Herausforderung bin ich halt gewachsen und bin dann das geworden, was ich heute bin, eine selbstbewusste junge Dame.
Ich hab tatsächlich auch gedacht, als ich so deine Sachen gesehen habe, dass ich dachte, du warst vielleicht sogar so ein bisschen der Zeit voraus, oder? Mhm. Also weil jetzt also heutzutage versucht die WWE in diese Richtung zu gehen, ja, mit ja. so einer Rhea Ripley zum Beispiel genau. und so, ne? So ja, ein bisschen ja. in die Richtung. Aber ich dachte, genau, als du gestartet bist, mhm. war es ja noch so, bei WWE gab es dann Divas Bikini-Matches genau, oder so ein
ja,
Kram, ne?
Ja, ja, ja. Und damals hieß es auch immer, wenn ich gesagt habe, ich bin Wrestlerin, ich habe mir eine Wrestlerin anders vorgestellt. Ich so, ja, wie denn? Und dann haben die immer so Schlamm-Wrestling oder so gesagt. Ich so, nein, ich bin eine Richtige. Ja.
Und dann warst du in Japan, fünf Jahre hast du gesagt?
Insgesamt, ja.
Insgesamt. Genau. Und warum ging die Zeit dann da doch irgendwann zu Ende? Wolltest du oder nicht
ja,
mehr?
Ja, mein Körper war kaputt, muss man auch sagen. Also da ist halt ein ganz anderes Wrestling. Also die hauen wirklich rauf. Ich hatte ständig mein Trommelfell geplatzt, Zähne sind rausgeflogen. Ich hatte auch Gehirnerschütterungen und ja, mir hat einfach alles wirklich wehgetan. Und dann sind die mir ständig in den Nacken gesprungen und ja, und die Zeit war irgendwann auch. Und man muss auch sagen, weil das bei mir alles irgendwie länger gedauert hat, ich weiß auch nicht, weil vielleicht auch am Anfang, weil man halt ein bisschen Steine in den Weg gelegt bekommen hat. Ja, es hat einfach länger gedauert. Und in Japan fängst du normalerweise so mit 16, 17, 18 an. Und die haben so eine, wie soll man sagen, so, die vergöttern halt die Frauen so im Ring und die müssen jung sein. Also es ist ein bisschen fetisch auch da, um ehrlich zu sein. Und ich war dann schon ja in meinen 30ern und war einfach zu alt eigentlich auch schon. Also ich habe aber so lange da ausgehalten, weil ich halt Heel war, weil ich der Bösewicht war und ich habe immer in diese Story reingepasst. Genau. Und ja, dann war irgendwann die Zeit vorbei und dann bin ich 2015 bin ich wieder zurückgegangen nach Deutschland und dann war immer noch irgendwie... Weiß ich nicht, WWE hat immer wieder Nein gesagt. Also ich habe, glaube ich, 5 Tryouts bekommen und hatte auch nicht so die Connections. Also die Leute, die da so zuständig waren für dieses Tryout, die mochten mich einfach nicht. Und ich war jetzt auch nicht so die Beste in Promos. Und es hat halt lange gedauert. Und dann war ein bisschen so Orientierungslosigkeit. Und dann kam aber die Anfrage, ob ich mal MMA machen will. Und dann dachte ich, okay, in Japan war das so hart. Also eigentlich ist es ja dasselbe wie MMA, nur dass halt dann abgesprochen ist, dass du verlierst. Und diesmal hätte ich eine Chance, mich zu wehren und vielleicht auch zu gewinnen. Und dann bin ich nach Biesingen, nach Balingen, das ist da irgendwo in Baden-Württemberg, zu Planet Eater. Im Wohnwagen bin ich gezogen und habe da für 6 Wochen jeden Tag 7 Stunden trainiert. Also es war wirklich wild. Ich bin nur aus diesem Wohnwagen ins Trainingscenter, habe mich verprügeln lassen und bin wieder rein und habe dann zwischendurch noch ein bisschen gegessen. Und dann war in Berlin der Kampf und ich musste auch sagen, ey, hast du schon mal sowas gemacht, MMA oder Schlägerei oder so?
Nee, gar nicht. Nee.
Es war das Wildeste, was ich je gemacht habe. Ich habe ganz doll Angst gehabt und die Jungs, die waren so gemein, die haben immer gesagt, nee, wir haben keine Angst. Weißt du, und ich dachte auch, bin ich verrückt? Soll ich das einfach nicht machen? Und dann habe ich ein Interview aber von Mike Tyson gesehen, wo er zugegeben hat, dass er Angst hat. Und das hat für mich alles geändert, weil dann habe ich verstanden, das ist normal, Angst zu haben. Mhm. Darfst Angst haben, auch als Kämpfer. Und dann war eine Woche vor dem Kampf, dann hat mein Kopf irgendwie abgeschaltet, gesagt, passiert nicht, ist gar keine Wahrheit. Irgendwie eine Woche lang war ich irgendwie tot. Und dann kam der Tag von der Waage, wo du auf der Waage, ich musste ja auch 10 Kilo abnehmen. Und weil ich habe immer meine Karriere habe ich in Japan geschafft, mich Muskelmasse so aufzubauen und war dann 100 Kilo mit Muskeln. Und da durfte ich aber nur 80 Kilo wiegen.
Oh, krass.
Genau, musste also mich wirklich runtertrainieren, die 6 Wochen lang, war aber irgendwie auch okay, also habe ich geschafft. Und dann habe ich meine Gegnerin gesehen und ich habe dann die Alpha-Female so gespielt, so, aber ich bin aus der Tür raus, ich werde sterben, ich wollte nicht, ich habe so Angst gehabt. Ja, und dann habe ich gekämpft und das war auch so ein Ding, so durchs Wrestling habe ich nicht so den Fokus mehr, weil du hast schon so viele Kämpfe gemacht und du musst ja beim Wrestling dich auf das Publikum konzentrieren. Beim MMA ist es anders, du darfst nur deinen Gegner sehen und Publikum ausschalten, aber beim Wrestling, du musst ja die so reinholen, so, du musst am besten Action machen mit denen, der am lautesten schreit, vielleicht mit den Kindern ein bisschen interagieren, weil beim Wrestling ist ja wichtig, nicht gewinnen oder verlieren, sondern wie gut das Publikum genau. mitmacht.
Entertainment, ja.
Genau, Entertainment. Und jetzt habe ich den Fokus nicht bekommen. Mein Trainer die ganze Zeit, Jesse, fokussier dich. Ich so, ja, keine Ahnung, wie man das macht. Und dann, der hat mir damals gesagt, der Erste, der einen Schlag abkriegt, der wird verlieren beim MMA. Ja, ding, 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 die Alte kommt auf mich los und ich krieg den ersten Schlag. Und ich so, Alter, das tut voll weh. Es hat so doll wehgetan, dass mein Körper dann automatisch Alarm. Und dann habe ich so eine richtig reinbekommen und ich fliege so halb. Und dann ist da ein Engel in der ersten Reihe und sie schreit, Jazzy, du schaffst das. Und ich so, okay. Und dann habe ich gewonnen. Ich habe es geschafft.
Den Kampf habe ich mir angeguckt.
Wirklich?
Ja, ich habe mir den Kampf angeguckt.
Das war so wild. Ich war schlecht, ich weiß es. Auch jetzt rückblickend, wenn ich den Kampf angucke, ich so, was ist das denn? Und ich habe auch die ganzen Kommentare gelesen. Ich habe sie alle gelesen. Ja. Und ich weiß, der Kampf war nicht gut.
Jazzy weiß, wo ihr wohnt.
Aber für das, was, also für 6 Wochen, ich bitte dich, dafür krass, war der gut.
Ich war voll überrascht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hä, ist sie das? Weil ich war so, ich wusste ja nicht, dass du MMA gemacht hast. Und habe so gegoogelt, so welche Kämpfe hast du gemacht. Oder ne, so Interviews angeguckt und so zur Vorbereitung. Und dann guckst du und plötzlich ist ein MMA-Kampf. Und dann sehe ich so, und dann so, bam, bam. Und ich so, boah, das ist ja krass. Und ich dachte erstmal, das wäre nach WWE, aber das war davor, ne?
Das war davor, genau. Ich habe dann diesen Kampf gewonnen und dann hat mich Japan wieder angerufen. Ryzen, die größte Japaner. Also es gibt der UFC und dann gibt's Ryzen. UFC hat eine Gewichtsregulierung für Frauen, also nichts über, keine Ahnung, ich glaube 70 Kilo haben die. Und Ryzen hat Open Weight. Und bei Ryzen haben sie so ein Monster aufgebaut, Gabby Garcia. 100 irgendwas Kilo machen, nur Muskeln, also kein Gramm Fett. Und die hat eine Oma bekommen als Gegnerin, also legit Oma, google das mal. Dann hat sie eine andere Frau bekommen, die hat einen Kampf gemacht, also die hat nur leichte Gegner zugeworfen. Jetzt hat sie aber einen großen Kopf bekommen, ein bisschen eingebildet und dann haben die von Ryzen meinen Kampf gesehen und gesagt, ah, das ist ein Schwergewicht, Jazzy, 80 Kilo, kann bestimmt sich wieder hochfuttern, soll gegen Gabby Garcia kämpfen. Die haben mir ein Erste-Klasse-Ticket nach Japan gebucht, ein 5-Sterne-Hotel, die haben mich wie ein Superstar und ich musste nur eine Promo halten und dafür habe ich richtig viel Geld bekommen, mehr Geld wie beim Wrestling. Und ich habe es geliebt, ich habe Show rausgeholt. Ich saß da so erste Reihe. Oh, ich muss unbedingt noch erzählen. Also ich saß nicht nur erste Reihe, sondern davor. Also hinter mir war das Gitter. Und ich hatte keine Umkleidekabine, ja, weil ich ja den ganzen Tag da saß. Jetzt war da so ein Kampf. Und wie gesagt, ich bin ja neu in dieser Kampfsportszene mit MMA. Und ich unterstütze das auch nicht unbedingt. Also ich finde, die Kämpfer sollten danach gesund wieder nach Hause gehen, auch wenn sie Entertainment machen. Auf jeden Fall war da so ein Typ, der war in so einem Würgegriff drin. Und seine Zunge war aber irgendwie draußen. Und er hat drauf gebissen und wurde halt gewürgt und dann ist seine Zunge geplatzt in mein Gesicht rein. Wow. Ich so, oh mein Gott. Und dann, ja, das so ich dachte, was ist das für ein Sport, ey. Naja, auf jeden Fall. Und dann hat meine Gegner, also hat Gabby Garcia gekämpft, wieder gegen so eine ältere Frau. Also es gab doch keine andere Lösung, als zu gewinnen gegen
Achso, du hast ja sozusagen den Kampf deiner zukünftigen Gegner
angeguckt. Genau, ich musste sie mir angucken, okay. Weil die haben gesagt, wenn Gabby gewinnt, springst du in den Ring und forderst sie heraus. Wenn sie verliert, gehst du halt genau. Wieder. Aber die Chance, dass sie verliert, war so klein. Na, jedenfalls, ich spring da rein, hab dann erstmal die Zuschauer so auf Japanisch begrüßt, weil ich ein paar Brocken Japanisch konnte. Und es waren über 20.000 Zuschauer, ne? Und Live-TV. Und dann Gabby schon so voll verwirrt und hinten war auch Cyborg. Cyborg ist die krasseste MMA-Kämpferin, die es gibt einfach, ja. Okay. Und die stehen da zusammen im Ring und die haben mir noch versprochen, die Japaner, wenn die mich angreift, dann retten die mich, gell? Und ich dachte so, okay.
Aber die wusste wirklich nichts davon?
Die wusste gar nichts davon.
Ach krass, okay.
Und ich so, das wird schon alles gut gehen. Ich wieder Alpha-Female rausgeholt. Gabby Garcia, ich hab so, mein Name ist Jazzy Gabbert und ich werde dir in den Arsch treten. Mein Name ist Jazzy Gabbert, weil ich wusste, ich muss meinen Namen wiederholen, damit alle ihn wissen. Und ich werde dich besiegen. Sie wild geworden, wie ein Stier, so richtig so, man sieht so ihr Herz pumpen und so, die wird richtig wild. Macht dann selber so eine halbe Promo, aber sie ist zu aufgeregt, sagt mir, ja, pack deine Sachen, dann komm, dann kämpfen wir jetzt. Und ich, keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich so richtig arrogant, wir richtig nah. Ich habe so Angst gehabt, aber ich habe richtig eine Show gemacht.
Und aber sie, da kam dir wahrscheinlich Wrestling zugute auch mit dem Promo und
ja,
so.
Natürlich. Voll, ne? Also ohne Wrestling hätte ich das nie hingekriegt. Ja. Und es hatte die meisten Einschaltquoten an diesem Abend, krass. Haben die gesagt. Ja. Naja, auf jeden Fall, die total ausgerastet, wirklich paar Mal wollte sie auf mich losgehen. Die haben mich dann Gott sei Dank gerettet. Jetzt bringen die mich Backstage. Vor den Vorhang. Das war's, aber ich hatte doch keine Umkleide. Ich wusste, okay, warte mal, in 5 Minuten kommt die hier raus, ist sauer, weil in echt, ja, ne, genau, die wusste, die wird mich hier Backstage verprügeln. Also renne ich irgendwo hin, ich klopfe an die Tür, ich so, darf ich mich hier kurz verstecken? Es war so wild, danach habe ich Morddrohungen bekommen. Sie hat auch, ich werde dir den Arm rausreißen, das wird kein normaler Kampf, ich werde dich kaputt machen. Und ich habe, ja, also ich hatte schon Respekt und ich wusste, ich habe auch nur 1% Chance, aber das Geld war zu gut. Und hätte ich sie besiegt, wäre ich Nummer 1 Schwergewicht
krass,
auf der Welt
geworden. Das wäre heavy gewesen. So, ja, krass.
Aber leider kam Pandemie. Ja. Ah nee, warte, davor kam noch was anderes. Genau, sie hat dann irgendwie als Ausrede genommen, dass ich noch eine Gegnerin haben muss, genau, bevor ich sie kämpfen darf. Genau, also habe ich von Ryzen einen Vertrag bekommen mit 5 Kämpfen. Ach so, schön, also wirklich gut dotiert, also cool. Und jetzt war ich aber die ganze Zeit trainiert auf Gabby Garcia. Also eigentlich wollte ich, die ist ja riesig, also viel größer wie ich, als ich, und wollte sie besiegen und wusste dann, weil mein Trainer hat gesagt, ah, sie macht immer diesen Fehler und da könntest du vielleicht rein. Und jetzt haben die mir aber eine schwarze kurz Judoka hingestellt. Wie gesagt, ich habe 6 Wochen erst MMA trainiert. Wie soll ich so eine Frau besiegen? Aber ich habe mich trotzdem gut geschlagen. In der 2. Runde erst konnte sie mir dann so einen Armhebel geben. Und ich habe auch tatsächlich nur aufgegeben aus Reflex, weil im Training immer, wenn wir Armhebel, dann mussten wir sofort. Ja. Ah, aber das war mein, ja, also der schwerste Verlust für mich persönlich, den ich echt lange gebraucht habe, um den zu verarbeiten. Aber dieser Auftritt, wie ich da so runtergehe und wirklich auch sehr fokussiert bin und generell vor diesem großen Publikum, hat die WWE aufs Spiel geholt. Die haben mich gesehen, haben gesehen, ey, die hatte irgendwas, eine Aura. Und dann haben sie mich angerufen und ich durfte beim Mae Young Classic mitmachen. Genau, das war so das allererste Frauenturnier der Geschichte von WWE. Und da haben die auch Frauen eine Chance gegeben, die noch nicht unter Vertrag standen bei WWE, genau.
Aber hast du dann sofort gewusst, okay, wenn ich jetzt hier, also du hast aufgegeben und war damit wirklich die MMA-Karriere dann schon vorbei? Oder, aber du hast ja einen Sieg und eine Niederlage. Oder ja, ist dann, genau, wenn man einmal verloren hat, ist dann, sorry, jetzt bist du nicht mehr interessant?
Nee, gar nicht. Also sie war dann nicht aufgegeben. Aber wie gesagt, WWE hatte dann angeklopft und ich hätte schon weitermachen können. Aber seien wir mal realistisch, also war ich schon viel zu alt. Ich war ja dann schon, ich glaube, 35. Da sind ja echte Maschinen da draußen. Also ich habe dann schon so meine Konkurrenz ein bisschen ausgecheckt. Da waren, glaube ich, Schwergewicht, waren ungefähr 6 Frauen, die namhaft waren oder wo man hätte kämpfen können. Ich hatte auch schon mal zum Beispiel einen Kickboxkampf in Holland gemacht und das hat mir so weh getan. Also ich muss echt sagen, das tut schon weh. Und dann dachte ich, nee, das tue ich mir nicht an.
Ja.
Also ich hätte voll gerne gegen Gabby Garcia gekämpft, aber durch die Pandemie ist es dann nicht dazu gekommen. Aber ja, so eine richtige Profikarriere als MMA-Sportler, das wäre unrealistisch gewesen. 10 Jahre jünger, ja, aber nicht mit 35, da fängst du nicht an.
Und wie war das mit, du hast ja gerade gesprochen, als du das erste Mal in Japan warst, ne? Und die meinte, hit me, ne? Dass du dich nicht, und jetzt musstest du mal zuschlagen.
Ja.
Weil ich hatte letzte Woche hatte ich jemanden zu Gast, den Teddy, der ist Bärnackelkämpfer.
Okay, crazy.
Also der kämpft ja komplett so, also richtig krass. Uh-huh. Und dem habe ich das gleich gesagt. Ich habe gesagt, irgendwie, also klar, man hat Angst vor den Schlägen, aber ich glaube, es ist auch eine krasse Überwindung, jemanden wirklich zu schlagen, ist oder? Ja
so. Aber sobald du geschlagen bist, glaube ich. Aber das war zum Beispiel auch immer so das Thema bei uns im Training, beim Sparring. Ich habe Sparring gehasst. Und also ich persönlich bin so ein Mensch, ich kämpfe nur, wenn Kamera da ist. Weil sonst siehst du es ja nicht. Ich weiß nicht, wie andere so kämpfen.
Das ist gut, dass du nicht ohne Kameras irgendwo draußen kämpfst. Ja, aber das ist eine gute Eigenschaft, Jesse.
Mein Trainer hat immer gesagt, du bist Showgirl, du brauchst Kamera. Also mach jetzt Sparring. Ich will nicht. Ich habe das gehasst, also eine abzubekommen.
Und du bist von klein an, dein größter Traum ist, die WWE soll anrufen. Du warst beim Tryout, das alles versucht. Jetzt rufen die an. Was ist das für ein Gefühl? Rufen
die an. Das war so wild. Vor allen Dingen, guck mal, dieses Tournament wurde schon angekündigt und es hieß, im August ist es soweit. Und ich warte und ich warte und ich warte und ich werde einfach nicht angerufen. Und dann werde ich angerufen und ich war tatsächlich die Erste, die sie angekündigt haben.
Boah, krass.
Und ey, mein Telefon hat nicht mehr stillgestanden und es war einfach so cool. Und ja, also es ging ja dann auch ganz schnell los. Also 2 Wochen später musste ich schon da rüberfliegen.
Ach, krass.
Ja. Also es war echt cool. Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, wie das war. Ich weiß nur, dass es sehr cool war. Und ich erinnere mich, Ludwig Kaiser war schon drüben. Und Axel Tischer war auch drüben. Die waren ja bei dir hier im Interview. Und die waren total goldig. Die haben mich dann ein bisschen so zur Hand genommen und haben mir alles ein bisschen erklärt. Und dann musste ich ins Performance Center. Und wir mussten da eine Woche lang ordentlich trainieren. Also es war schon krass hartes Training. Und keep in mind, ich bin jetzt schon 35. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Und es ist halt auch auf dem Weg hierher. So mit dem Interview habe ich mir so überlegt, wie erkläre ich dir das jetzt am besten? Guck mal, du bist eine etablierte Wrestlerin. Ich bin schon viel unterwegs gewesen, habe Geschichte geschrieben in Japan. Ich bin die erste Deutsche und die erste Europäerin, die sich einen japanischen Titel holen konnte. Und ich habe schon eine krasse Karriere hinter mir. Ich war in ganz Europa unterwegs, habe auch in Amerika ein paar Kämpfe gehabt. Und jetzt musst du nochmal von Null anfangen. Von ganz Null. Da interessiert es niemanden. Du bist Shinsuke Nakamura, ist egal. Du musst hier bei WWE nochmal bei Null anfangen. Aber bei mir ging es ja jetzt erstmal nur um dieses Turnier. Die haben mich dann mit Kimberly hieß sie, haben sie mich zusammengetan, war auch sehr zufrieden mit ihr. Ich kannte sie von Independent-Bereich. Und ja, da habe ich dann die ganzen Leute getroffen, Ronda Rousey, dann Charlotte war da, alle waren da, also alle, die du so aus dem Fernsehen kennst. Und es war schon irgendwie richtig cool und irgendwie tief im Inneren wusste ich, ich gehöre da auch hin. Aber trotzdem war natürlich auch der innere Zweifel da. Ich weiß noch, wie ich meinen Kumpel so angerufen hat. Ich weiß nicht, was ich machen soll, die sind alle so gut. Und dann war mein Kampf und die Leute haben Standing Ovation gemacht. Die waren so laut, die waren so crazy und ich wirklich, das ist mein Vorzeigekampf. Ich liebe diesen Kampf. Aber ich habe verloren, also ich bin dann aus dem Turnier raus gewesen und es war so ein 2-Tage-Event. Und für mich war es okay so, also ich bin dann Backstage gekommen. Da war Shawn Michaels, der meinte, boah, richtig krass. Also er war richtig begeistert von mir. Und ich so, wow. Ja, Hammer, oder? Er sagte, ich bin Fan von dir. Ich so, nein, ich bin Fan von dir. Es war so wild. Also wirklich, alle waren richtig begeistert. Aber ich merkte, dass trotzdem noch so ein bisschen so Zweifel war. Also es ist ja, wenn du kämpfst, hast du ja einen Partner. Sind die jetzt wegen dem laut oder sind die wirklich wegen dir laut? Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, war ein 2-Tage-Event. Am zweiten Tag, ich hatte theoretisch nichts zu tun, bin dann nur hin, um meine Leute zu supporten. Kairi Sane zum Beispiel kannte ich ja auch noch von Japan oder Io Shirai. Toni Storm war auch da. Und dann bin ich einfach hin, so, hier ist Support, soll ich dir hier was zumachen? Ah ja, Make-up. Und dann irgendwann kommt einer zu mir und sagt, Jesse, wieso ziehst du dich nicht um? Ich so, hä, warum nicht? Ich bin ja aus dem Turnier raus, hab nichts zu tun. Doch, doch, die haben ein Special-Match gemacht, 3 gegen 3, du bist dabei. Ich so, wow, what? Und dann Shawn Michaels war der Agent für dieses Match. Also jedes Match hat ja immer so einen Agent, einer, der drüber schaut. Und ich weiß noch, wie die Absprache so war. Erst haben die Mädels abgesprochen und dann sagt Shawn Michaels, nee, nee, Jesse soll das machen, Jesse, und hab mich richtig gut so, dass ich halt voll den geilen Pop habe. Und ich so, wow, okay, wait a minute. Und dann, genau, das Tournament läuft so, Kimberly geht raus, die Stimmung ist okay, aber nicht so krass, wie sie am ersten Tag war. Und dann ist unser Tag, also unser Match. Ich war die 6., die rausgehen soll davor. Und diese anderen Mädels in diesem Kampf waren auch richtig krasse und etablierte Frauen. Gehen raus, und hier Triple H steht neben mir, gell? Und ich so, ich bin so voll aufgeregt, so Alpha-Female-Modus und so. Und dann meine Musik geht los. Und meine Musik hat 2 Beats, also einmal zum Rausgehen und einmal um die Fahne. Ich bin immer mit Deutschland-Fahne raus. Auf jeden Fall, die Musik war so laut, der Pop war so laut. Ich guck Triple H an, er so, Ich so, oh mein Gott, der war so laut. Ich konnte meine eigene Musik nicht hören, ich wusste nicht mehr. Und ich wollte so böse gucken, aber ich musste lächeln, ich konnte nicht mehr. Und ich guck so, ich so, die Leute, Jazzy, Jazzy. Und ich so, oh mein Gott. Also es war so wirklich surreal. Und dann hat auch Jim Ross im Interview, also wo er so Kommentator, hat er so gesagt, oh, keiner hat wohl Jazzy gesagt, dass ich ruhig lächeln darf, so, weil ich habe versucht, mir das zu verbieten, weil ich eigentlich die Böse war. Auf jeden Fall, dann das Match war vorbei und die Leute Standing Ovation, please sign Jazzy, also bitte gib Jazzy einen Vertrag.
Ach, krass.
Und ich stehe da, ich so, wow, what the hell. Und ich habe mich so geschämt. Also ich habe mich gefreut, aber auch geschämt. So, das war ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. Ja. Und dann komme ich halt Backstage und Triple H, Shawn Michaels, alle klatschen so und ich so, wo bin ich? Also es ist ein Traum. Aber es gab eine Sache, die ich verheimlicht hatte. Ich hatte die Nackenschmerzen meines Lebens. Die waren so schlimm. Also es war so schlimme Schmerzen hatte ich.
Von dem ersten Tag noch? Oder
Vom ersten Tag und davor auch noch. Mhm. Also wirklich, ich konnte abends nicht schlafen. Ich habe geweint, weil es so Schmerzen war. Ich konnte nicht schlafen. Hab das aber alles durchgezogen. Bin dann wieder zurück nach Deutschland. Lag in meinem Bett mit Schmerzen. Oh. Und dann war auch irgendwie so Depressionsstimmung, weil ich hatte dann nämlich diesen einen Mann gefragt, ob ich eventuell einen Vertrag haben könnte. Macht man ja so. Und er so, wir werden sich bei dir melden. Also sah nicht so gut aus. Und ich dachte, ja, was muss man machen? Man kriegt Standing Ovation und trotzdem keinen Vertrag. Ja. Und dann, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch in so einer Kämpfer-WG gelebt. Also ich hatte nur so ein ganz kleines Zimmer. Und jeder hat so, also jeder war Kämpfer, aber wie gesagt, jeder hatte so ein kleines Zimmer, hatte auch das Licht da aus und alles und es war wirklich eine depressive Stimmung und ich hatte die Schmerzen des Todes und irgendwie keine Perspektive irgendwie. Also wo denn jetzt noch hin? So, du hast gerade das Krasseste gemacht, Standing Ovation, aber trotzdem keinen Vertrag. Und ja, und dann kam so FedEx und jemand so klopft zu FedEx und dann dachte ich so in meinem Kopf so, was könnte das sein? Vertrag und alles habe ich ja schon, also alles, was man unterschreiben müsste, habe ich unterschrieben. Auf einmal springe ich auf. Ich so, oh mein Gott, das ist das, was ich glaube. Mach die Tür auf, reiß diesen FedEx auf. Ein WWE-Vertrag. Ja, ich blätter schnell zu der Summe, weil ich hatte immer eine Traumsumme im Kopf. Ich so, ich muss noch nicht mal also verhandeln. Also ja, das ist schon die Summe. Ist so krass. Und dann aber, wenn du einen Vertrag bekommst, musst du nach Amerika und du machst dann erstmal einen TÜV sozusagen. Also die checken dann erstmal.
Aber du kriegst den Vertrag und die haben dich nicht vorher angerufen und gesagt, du kommst einen Vertrag?
Nee.
Ich schicke einfach, einen Vertrag los, oder?
Genau, also ich wusste es nicht, war überraschend. Krass. Genau, und dann haben die mich da halt nach Stanford geholt und dann habe ich eine Untersuchung bekommen, also Kopf wurde ein bisschen angeguckt, Knie, wir sind ja immer bei Wrestlern ziemlich angedüdelt, dann Bluttest natürlich. Hatte den komplett verheimlicht, dass ich Nackenschmerzen des Todes habe und die haben es auch irgendwie vergessen, mich danach zu untersuchen. Auf jeden Fall sitzen wir dann so im Raum, der Arzt kommt nochmal rein, guckt nochmal so, sagt so, ja, sieht alles sehr gut aus, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei und will so gehen und dann kurz bevor er aus der Tür rausgeht, sagt er, warte, ich habe was vergessen, dreht sich um, gibt mir die Hand, schnippst meinen Finger. Oder er sagt so, ich habe was vergessen zu testen, schnippst meinen Finger, du hast was am Nacken, flieg nach Deutschland, mach ein MRT. Oh. Ich so, fuck. Also durch dieses Schnipsen wusste er, da ist was. Weil, wenn du Nackenschmerzen oder Probleme hast, schlafen deine Hände ein. Und ich hatte auch schon tatsächlich zwei eingeschlafene, aber er konnte es an den Daumen irgendwie erkennen. Ich so, verdammt. Also ich hatte mich gefreut, weil irgendwie eigentlich schon bestanden, aber jetzt dann doch nicht, weil ich noch diese eine und ich wusste, da ist was. Jedenfalls ich zu meinem Arzt gefahren. Ich hatte so einen richtig coolen Sportarzt, der macht auch von FC Bayern München die Leute und bin zu ihm gegangen. Ich sag so, ey, hör mal zu, hier WWE-Vertrag, mein Traum. Ich arbeite schon über 15 Jahre. Lass mal faken. Und er so, lass erst mal angucken. Glaub mir, der wäre dabei gewesen. Also lass aber erstmal angucken. Er schickt mich runter, ich gehe in diese Röhre, komm raus und dann war da so ein anderer Arzt, gell? Und der guckt mich richtig, seine Augen sind richtig traurig und er guckt mich, hast du einen Autounfall gehabt? Und ich so, nein, ich bin Wrestler. Geh dann hoch, ich so, ja, guck mal. Er so, richtig schlimm. Also er sagt, so kann man nichts machen. Drei Bandscheibenvorfälle. Mm. So schlimm, dass, wie gesagt, meine Finger schon taub wurden. Und er sagt so, noch ein irgendwie so Schlag drauf und du bist querschnittsgelähmt.
Scheiße.
Und Notoperation. Ja, also ging nicht an. Ich habe auch hier eine Narbe direkt operiert worden. Ja, die wollten es tatsächlich alle drei machen und wollten es versteifen, also dass du deinen Kopf nicht mehr bewegen kannst. Konnte sie aber überzeugen, dass sie nur zwei machen und mir so Cages reinmachen. Naja, auf jeden Fall musste ich denen natürlich das alles so sagen von der WWE, die dann auch direkt angerufen, ja, Pech gehabt. So, okay.
Echt, so ist es dann einfach. Ja, ist nicht so, wir warten in einem Jahr, wenn es dir besser geht oder so, dann ist einfach ciao.
Nee, ciao, Pech gehabt, haben den Vertrag natürlich zurückgezogen. Und es war Anfang 2018, genau, und ich halt in meinem kleinen Zimmer total deprimiert, Halskraus. Keine Ahnung, also die ersten Monate waren echt total Schaden.
Das meinte ich genau auch mit Anfang, so, ne? So die Sachen, die so, das ist immer so dieses,
ja,
es kommt was, dann wieder Rückschlag. Ja. Dann, jetzt kommt das, wieder Rückschlag. Jetzt
ja
kommt
so,
das.
Ja.
Und du dann aber immer wieder aufstehst und dann trotzdem weiter versuchst, ne?
Ja, keine Ahnung, woher das kommt. Aber weißt du was? Und dann war irgendwie so, dann auch totaler verrückter Funfact, Michaela Schäfer wollte Wrestling machen. Die mich angerufen musste und ich so, ja, hab ja eh nichts zu tun.
Woher kanntest du die denn?
Gar nicht, also der Promoter kannte die und die einzige Person, die das hätte irgendwie handeln können, war halt ich. Und ich dachte mir so, oh, Nacken tut schon weh, aber es ist ein Promi-Kampf, wird schon nicht so schlimm. Ja. Also die Operation war im Januar und im März war dieser Kampf viel zu früh, aber ich dachte, ich habe mir nichts dabei gedacht. So, ich sage, ja, mach ich. Hab's dann auch gemacht und dieser blöde Kampf ging echt durch die Decke. Wenn du mich so googelst, kommt da zuerst Nacktwrestling, weil sie halt
nackt. Was, das war Nacktwrestling?
Na, sie ist ein Nacktmodel, deswegen schreiben die überall Nacktwrestling.
Ach so,
aber nein, ich wollte. Das war ja auch so witzig. Das war in Bayern.
Findet man den auf YouTube oder wo findet man den noch?
Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube nur die News dazu.
Die News, okay.
Genau, aber der Kampf war in Bayern und in Bayern sind die Auflagen für Wrestling sehr, sehr streng. Also da darfst du auch unter 16 darfst du da kein Wrestling machen.
Mhm.
Also halt Zuschauer.
Ja.
Auf jeden Fall im Training fragt sie mich, ob ich ihr Oberteil abreißen kann, dass sie dann entblößt. Und ich so, ja, kein Problem, wenn du es willst. Und der Promoter hört es aber. Er so, bitte Jessie, nein, mach das nicht. Ich hab mich wirklich angebettelt. Und irgendwie eine Woche vor dieser Show kam das Jugendamt, hat dann den ganz harte Auflagen bekommen. Dieser Kampf muss erst stattfinden, dann alle Zuschauer wieder raus und dann wieder alle rein. Also wirklich richtig harte. Und dann er nochmal extra backstage, bitte Jessie, mach nicht. Wir haben es nicht gemacht, aber es war...
War das fürs Fernsehen oder für was war das?
Ja, also Fernsehen wurde natürlich eingeladen, aber einfach so.
Ah, okay,
also,
das war einfach eine Show. Okay.
Wir im deutschen Wrestling strugglen ein bisschen mit Zuschauern. Mhm. Ich übrigens auch, komm zu meinen Shows. Und da ist es halt irgendwie wirklich schwer, Zuschauer reinzuholen. Mhm. Also man muss schon so ein bisschen kreativ sein. Und natürlich versucht man es dann mit Prominenten, mit Influencern irgendwie so. Und das war halt von dem Promoter jetzt die vielleicht das die Lösung. Und da kamen tatsächlich so 500 Zuschauer. Es hat funktioniert. Gab natürlich auch sehr viele Kritiker, die gesagt haben, ah, ihr macht unseren Sport lächerlich und was nicht alles. Ja. Aber ganz ehrlich, da gibt es andere, die viel schlimmer lächerlich machen. Genau. Und das wiederum hat mich ja dann wieder auf die Bildfläche geholt. Aha. Und dann hieß es, ah, sie ist zurück. Obwohl ich eigentlich gar nicht zurück war, aber okay, jetzt war ich zurück. Und WWE hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich den Tipps geben kann, wer zu diesem Deutschland-Tryout gehen kann. Also die hatten irgendwie was geplant. Und ich war ja so passioniert für Wrestling und ich habe gesagt, ey, ihr könnt doch so machen, holt von jedem Land eine Wrestlerin, du kannst die holen, die holen. Ich habe richtig viel Energie da reingeholt. Das wiederum hat die beeindruckt, dass ich denen halt Tipps gegeben habe und dass ich denen geholfen habe, dass Triple H höchstpersönlich gesagt habe, ich will Jessie nochmal beim Doktor vorsprechen lassen, haben mich wieder einfliegen lassen. 7 Stunden haben die mich
dann richtig Check-up also richtig gemacht. Check-up.
Und da kam raus, ich habe 7 Gehirnerschütterungen. genau, und dann haben die gemeint, hättest du 3 Bandscheibenvorfälle, also 3 Cages wäre es nicht möglich, mit 2 ist es möglich. Boah, die meinten krass, irgendwie, John Cena hat auch irgendwie schon 2. Also, und dann haben wir gesagt, okay, wir geben dir nochmal einen Vertrag. Vertrag war aber richtig mies, also Summe war halbiert, wenn nicht sogar ein Drittel nur. Und dann sollte ich zu NXT UK gehen. Jetzt war ich aber mittlerweile schon, ich glaube 36, also ich war nicht mehr die Jüngste. Und bin dann halt dahin gegangen. Ich war auch, muss ich ehrlich sagen, beim allerersten Mal, ich war so stolz. Endlich WWE. Ich habe dieses T-Shirt mit Freude, mit Stolz, mit allen getragen. Und wie gesagt, Triple H war voll auf meiner Seite. Shawn Michaels hat mich auch noch, der hat mich geliebt. Und ich habe auch im Nachhinein gehört, das war so, ist so wild, das zu hören, so, dass die im Performance Center jeden Tag mein Video von Mae Young Classic müssen sie angucken. Jeden Tag. Weil die so gesagt haben, so muss man zählen, so muss man. Weil ich habe so Sachen gemacht, zum Beispiel, ich habe so einen Tritt abbekommen und dann habe ich mich selber positioniert, weil manchmal siehst du doch beim Wrestling, wie die sich so hinrobben.
Ja, ja, boah,
mach das,
ist,
das nicht, mach das nicht, ja. Oder halt auch die Blicke, so, wann guckst du in die Kamera? Und irgendwie habe ich das so perfektioniert gehabt und dann mussten die das lernen. Das war so geil. Hab mir Kairi Sane erzählt, die ja meine Freundin war und dann da geil, zu der Zeit bei NXT UK war. NXT. Genau, und dann bin ich auf jeden Fall zu NXT UK nach England gegangen und da war es nicht so geil. Also es war richtig doof, um ehrlich zu sein. Mobbing-Erfahrung gemacht. Also ich höre so, wie die alle lachen, ich komme in den Raum, die hören auf. Dann haben die ständig irgendwelche dummen, weiß ich nicht, so Hitler-Witze gemacht, also richtig dumm.
So, dass die Deutsche irgendwie Nazi und Blasen und
Scheiße. Ja, ich habe gar keinen Bock gehabt, aber das noch Schlimmste war für mich, dass die im Ring dann versucht haben, mich zu verletzen. Also es kam zu 2 Vorfällen, da war, ich will keine Namen nennen, aber da war eine Wrestlerin, die hat mich dann volle Wucht, also mit allem, was sie hat, hat sie mich von auf den Nacken so geschlagen, also ich darf zum Beispiel nicht mehr von hinten attackiert werden, weil ich ja dann, weil es so eine Snap-Bewegung. Und sie hat volle Wucht raufgeschlagen. Ich bin auch richtig auf dem Boden. Meine Füße konnte ich kurz, also meine Beine konnte ich kurz nicht spüren. Guck den Trainer an und er dreht sich einfach um. Und in dem Moment wusste ich, okay.
Ja, jetzt habe ich gar keinen Schutz mehr, jetzt bin ich ausgeliefert. Nicht sicher. Ne? Ja.
Und dann war noch eine Situation, die Amerikaner sind gekommen nach England und wollten einfach mal so alles so abchecken, wie es so läuft. Und wir hatten eine Promo-Class, das heißt, sie sollten Promos machen. Und ich habe mich immer mehr verbessert, also ich habe dann sogar auch Lob bekommen. Aber an diesem einen Tag mussten wir füreinander die Promos schreiben. Also sozusagen, ich musste für dich die schreiben und du für mich.
Okay.
Jetzt hat aber die... wo mir eine Promo schreiben sollte, war nicht gerade mein Fan und hat mir so schlimme englische Wörter geschrieben, die ich noch nicht mal aussprechen konnte. Also waren Wörter drin, die kannte ich nicht und das ist ja meine zweite Sprache.
Ja.
Also ich, woher soll ich dann? Und dann konnte ich das nicht mal auswendig lernen, weil ich ja diese Wörter nicht mehr kenne und dann konnte ich sozusagen auch nicht diese Promo, also halt. Ja. Und dann sah ich halt richtig dumm aus vor denen und dann haben die sich auch gefragt, ja, was lernt die überhaupt, wenn die nicht mal eine Promo kann? Ja. Im Umkehrschluss aber bei ihr, ich habe mir richtig Mühe gegeben und sie hat ihre beste Promo gemacht jemals. Und die haben alle gesagt, wow, das war deine beste Promo. Aber anstatt mir Credit zu geben, dass ich die für sie geschrieben habe, weißt du, ist halt dann ein bisschen untergegangen. Und an den Tag habe ich beschlossen, ich kündige. Und bin dann auch zu ihr gegangen. Sie ist übrigens immer noch bei der WWE und bin zu ihr gegangen. Ich sage, weißt du was, du wirst deinen Weg nach oben schaffen, weil du halt einfach link bist. Aber ob du dir in den Spiegel schauen kannst, das ist dann halt wirklich die Frage. Und dann habe ich gesagt, ich kündige jetzt. Und sie so, nein, du musst doch nicht kündigen. Ich so, denkst du, ich mach das hier noch mit?
Ja.
Also weißt du, also ja. So, der Traum war zwar da und ich wollte immer da sein, aber ich finde, ich habe mich bewiesen. Ich war, wie gesagt, bei Mae Young Classic, habe denen bewiesen, dass ich dahin gehöre. Aber für mich war es alles nicht mehr wert. Das Geld war es mir nicht wert, das Mobbing war es mir nicht wert. Und ich war einfach zu alt für diesen Kinderkram sozusagen und habe mich dann entschieden, einfach einen anderen Weg einzuschlagen.
War das trotzdem hart, weil es war ja irgendwie, es geht ja echt durch, dass du immer dahin wolltest. Mhm. Und dass es da dann nicht so ist, wie man sich das vielleicht erträumt hatte. Mhm. Hat das so irgendwie auch so, vielleicht auch dieses grundsätzliche bisschen Wrestling für dich kaputt gemacht?
Also ich meine, ich liebe immer noch Wrestling und ich habe ja jetzt eine Wrestling-Schule und ich trainiere Leute und die träumen von WWE und ich mache ihnen den Traum nicht kaputt. Ich glaube, wenn man halt jünger ist und noch ein bisschen naiver vielleicht, dann kann es schon was werden und ist auch irgendwie Glückssache und man kann eine tolle Karriere haben. Aber was ich mir halt wünsche für die nächste Generation, dass die vielleicht nicht auf Tod das machen, also dass sie niemanden verletzen, dass sie niemanden hintergehen. Du, ich habe zum Beispiel mal einen Kampf gehabt so und davor bespricht man alles und der Zuständige hat gesagt, du musst auf diese Seite gehen, also auf die rechte so und habe ich alles ausgemacht, Kamera, ich wusste Bescheid. Kurz vor dem Kampf kommt meine Teampartnerin zu mir, sagt so, ah, übrigens, ich soll dir sagen, du sollst auf der linken Seite stehen und ich glaube ihr das natürlich und stelle mich auf die linke Seite, komme danach Backstage und ich kriege den Anschiss des Todes, warum warst du nicht auf der rechten Seite und ich gucke sie nur an und sie sagt halt nichts und ich wünsche mir also, dass es halt niemand macht. Also das ist einfach, das geht nicht so. Wie hart kannst du diesen Wunsch haben, dass du sogar andere halt vors, weißt du, vors Pferd wirfst, so sagt man, glaube ich. Ja, und dann denke ich so, ich wünsche mir, dass meine Schüler oder generell die nächste Generation nicht so handelt, sondern dass sie halt trotzdem fair bleiben. Klar, du kannst viel Geld verdienen, aber mach's nicht. Weißt du, also
klar, ja.
Bleib fair.
Ja, eben.
Genau.
Ja, ja.
Und ich war einfach vielleicht zu gutherzig. Das ist mir leider schon öfter in meinem Leben ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass ich halt ein zu gutes Herz habe und immer nur das Gute in Leuten sehe. Aber ja, ich wünsche allen, dass sie erfolgreich da werden. Und wenn es denen ihr Traum ist, dann versuche ich auch Wege zu öffnen, dass sie da hingehen können. Aber für mich war es halt einfach nichts.
Aber hast du dir so gedacht irgendwie, oder denkst du manchmal, ich würde, wenn du jetzt nochmal dahin könntest, würdest du es anders machen oder würdest du sagen, nee, ich würde es trotzdem so machen, dann hat es halt nicht geklappt?
Ich sage, hat halt nicht geklappt. Also ich bereue es nicht. Also klar, also danach ist direkt die Pandemie gekommen, also mein Vertrag lief Januar 2020 aus und danach kam die Pandemie. Und ich habe oft so dann gesessen und gedacht so, boah, jetzt könnte ich einen Vertrag haben und Geld bekommen und nicht dahin müssen, weil dann waren ja irgendwie keine Live-Shows. Aber trotzdem, mit meinem Gewissen konnte ich das nicht vereinbaren. Und da habe ich immer gesagt, nee, es war schon die beste Entscheidung. Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt so gucke, Rhea Ripley zum Beispiel, die hat ja mit mir so gleichzeitig so angefangen. Also ich könnte dieses Leben nicht fühlen. Tatsächlich für mich das Schwerste am Wrestling, und jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, dieses Umziehen. Immer diese Hose anzuziehen, diese Schuhe zu machen, das ist so anstrengend. Stell dir vor, du musst jeden Tag machen. Also die kämpfen ja jeden Tag. Manchmal müssen sie so zweimal am Tag sogar kämpfen. Ey, glaub mir, ich bin jetzt 44, ich könnte das nicht. Also ich beneide die nicht.
Was richtig krass war, also wenn man sich zum Beispiel so Fußballer anguckt und so, da ist ja so ein Zeugwart, der läuft hinterher und so. Als Ludwig Kaiser hier war, der hatte 3 Koffer mit seiner ganzen Ringkleidung. Und dann habe ich gesagt, warum schleppst du das denn die ganze Zeit überall mit dir mit? Und dann meinte er, ja, ich muss selber mit meiner Kleidung, ich muss sie selber waschen, selber alles und so. Ja. Ich meinte, aber du bist doch ein WWE-Star. Da gibt es auch Leute, die waschen ja deine Klamotten oder nicht.
Ja, oder Security vielleicht. Ich selber. Und ja. Das war ja auch so krass. Ich war ja so eine Zeit lang dann bei NXT auch. Und wir haben eine Takeover, hieß es, glaube ich. Egal, wir haben eine Veranstaltung gehabt und dann waren wir am Flughafen irgendwie. Und die haben dann alle diese T-Shirts von WWE angehabt. Die eine auf Krücken, die andere Rücken. Schmerzen, die andere blaues Auge. Und ich habe das so von außen so beobachtet. Das ist keine gute Werbung für WWE. Guck mal, wie die aussehen. Also wie fertig. Und auch voll frühe Flüge, so 6 Uhr morgens geht der Flug schon. Dann musst du ja schon um 4 Uhr morgens am Flughafen sein. Die sahen so fertig aus. Und dann dachte ich, das ist doch keine Lebensqualität. Und das habe ich zum Beispiel, ich war ja dann mit Udo Lindenberg auf Tour. Und da habe ich so ähnlich erfahren, da habe ich auch so ein bisschen mehr in diese Showwelt reingucken können. Also wir haben so Tänzerinnen da gehabt. Auf der Bühne, da waren so wirklich wunderschön, so die fliegen so und die Zuschauer alle. Und dann kommen die Backstage, müssen sich richtig schnell umziehen. Und ich dachte, wow, wie fake.
Ja.
So, weißt du, du siehst so perfekt in dieser Welt aus und alle denken, boah, die hat den Jackpot.
Ja.
Aber hast du gar nicht.
Ja, das ist krass.
Irgendwie,
ne?
Du bist die ganze Zeit auf Tour. Du hast kein ordentliches Familienleben. Du verpasst laufend irgendwelche Geburtstage, Hochzeiten von Freunden. Die sind alle mega enttäuscht von dir. Aber du hast das perfekte Leben, so, weißt du? Also, sorry, aber für mich war wichtiger und ist es nach wie vor, glücklich sein. Und ich glaube, ich wäre nicht glücklich, wenn ich jetzt diesen Lifestyle hätte.
Ja. Bist du grundsätzlich mit deiner Karriere happy oder hast du gesagt, selbst wenn nur kurz, aber einmal so Raw, Smackdown oder so, wäre schon geil gewesen?
Nee, du, ich bin echt zufrieden mit dem, was ich habe. Cool. Ja, ich wirklich. Ich bin ja jetzt Veranstalterin und ich mache Veranstaltungen. Da habe ich noch diesen riesengroßen Wunsch und dann höre ich auch auf, versprochen.
Dann seid ihr mich los.
Dann seid ihr mich los. Ich habe diesen einen Wunsch, einmal so 5000 Zuschauer in die Halle zu bekommen. Mhm. So. Ich struggle noch bei 500 Zuschauern. Also wenn ihr wollt, kommt bitte zu meinen Shows. Nee, aber ich glaube, wenn ich das geschafft habe, weil ich will irgendwie auch beweisen, so, weißt du, die Leute sind irgendwie so zufrieden mit dem Mittelmaß oder einfach mit dem, was sie haben, aber ich bin immer ein Mensch, ich will immer mehr, 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 einfach auch um zu zeigen, dass mehr geht. Also zum Beispiel auch viele sagen, ja, du kannst mit Wrestling kein Geld verdienen. Es ist schwer, muss man schon sagen, aber es ist trotzdem möglich und mach doch nicht alle Türen zu. Also finde doch Wege, dass es geht. Und das versuche ich gerade. Also ich versuche alles eine Ebene höher. Und dafür werde ich auch viel angegriffen, muss ich ehrlich sagen. Also ich führe fast täglich irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, wieso setzt du dich so sehr ein und gibst doch einfach auf. Also nein, wir Frauen brauchen eigene Umkleidekabinen. Wir brauchen eine faire Matchzeit. Wieso kriegen wir nur 5 Minuten, während die anderen alle 15 Minuten bekommen? Wieso kriegen wir nicht die Sichtbarkeit? Und was ist mit den Gagen los? Jeder Kleinersteller bekommt mehr Geld wie ein Independent. Ein deutscher Wrestler und ich kämpfe einfach dagegen und werde aber trotzdem angegriffen, aber ich gebe diesen Kampf nicht auf. Und wie gesagt, ich will einmal zeigen, dass es möglich ist, dass mit deutschem Wrestling auch halt so große Shows gemacht werden können. Und ja, keine Ahnung, vielleicht scheitere ich ganz bitterlich daran, wie bei meinem zweiten MMA-Kampf, aber vielleicht schaffe ich es auch. Also ich habe halt dieses Feuer in mir und ich liebe Wrestling so sehr und das darf man nicht vergessen mit all dem, was ich mache. Ich bin immer pro Wrestling, ich liebe es so sehr, weil es hat mir einfach die Kindheit verschönert. Ich sehe es ja auf Shows, wie da sind Familienväter mit ihren Kindern oder halt Familien generell und sie kommen zusammen. Also Wrestling findet zusammen und auch hier dieser kulturelle Mix, weißt du, es ist egal, ob du Frau, Mann, weiß ich nicht, woher du kommst, welches Land, du wirst im Ring gefeiert oder halt ausgebucht, je nachdem, was du darstellst. Aber wir haben so keine Grenzen im Ring und das finde ich auch so schön und ich bin gerade in Thüringen und ich muss dir sagen, ich wollte da in so einer Halle und dann sagen die tatsächlich zu mir, ja, du bist so Vogue, wir wollen dich hier nicht. Ich so, hä, was bedeutet das denn? Sagen sie, ja, wir wollen hier nicht so, dass so halt, was ihr macht, so, dass da so alle in den Ring dürfen. Und ich finde, das ist doch genau das Schöne und das ist genau das, was wir brauchen. Wir dürfen nicht mehr gegeneinander, sondern wir müssen zusammen machen. Und deswegen liebe ich auch Wrestling so sehr, weil wir sind nicht wie beim Boxen oder beim MMA, dass wir uns zerstören wollen, sondern nein, wir arbeiten zusammen. Wir alle in dieser Show, auf dieser Show, das erste Match baut auf das letzte Match auf und nur wenn das letzte Match gut ist, war die ganze Show gut und alle müssen zusammenarbeiten und wir sind nicht gegeneinander, sondern miteinander und deswegen liebe ich dieses Wrestling so sehr und mein Job ist es, ganz doll auf meinen Gegner aufzupassen. Wenn denen es nachher gut geht, dann habe ich auch einen guten Job gemacht. Und das ist bei keinem anderen Sport so. Und deswegen liebe ich Wrestling sehr, aber ich brauche dich nicht überzeugen, du liebst ihn ja auch.
Ja, ich auch. Aber ich finde es richtig cool, weil du hattest ja auch beim Wrestling hier und da auch mal Tiefen.
Ganz
aber ich finde es richtig cool, wenn man dir so zuhört, wie viel Leidenschaft, Energie und Liebe du immer noch für diesen Sport hast. Ne? Man ist hätte ja auch sagen können, irgendwie, boah, ey, ich habe mit dem Ding jetzt durch, ich habe keinen Bock mehr auf Wrestling.
Du
hast immer noch so einen Funkeln.
Ja, ich denke aber, jeden Tag, sag ich meine Wrestling-Schule, ja, ich habe die neu aufgebaut und ich muss noch Miete für diesen Raum zahlen und noch rechnet sich das nicht, muss man ehrlich sagen und ich werde auch noch nicht für meine Trainingsstunden da bezahlt, aber Gott, ich liebe es, wenn die Schüler was Neues lernen, wenn die erst sagen, oh, ich habe so Angst, und ich so, jetzt mach einfach und die machen es dann und dann sind die größer geworden, ich liebe das so sehr und wirklich, ich steck mein ganzes privates Vermögen auch da rein und glaub mir, ich bin nicht reich durch Wrestling geworden, aber halt finanziell nicht, aber meine Erfahrung, ich durfte die Welt bereisen, ich durfte überall hin und alleine deswegen bin ich eine reiche Frau, ich durfte glücklich sein, ich durfte Kinder unterhalten, hey, wie alte Omas mich schon hinterhergerannt sind mit dem Schirm, weil sie mich als Heel verprügeln wollten und diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, haben mich zu einer reichen Frau gemacht und ja, deswegen, Wrestling ist mein alles.
Guckst du noch Wrestling? Guckst du noch WWE?
Ja. Ja? Ah, WWE geht so. Ich hatte ja auch mal so einen Kommentatorenjob, also halt, ich durfte für Spotfight durfte ich mal und da habe ich AEW-Shows reviewed. Aber es hat mir ein bisschen wehgetan im Herzen, weil zum Beispiel, also die haben dann gesagt, ich soll WWE machen. Und es gibt da eine Wrestlerin, die sich sehr von mir inspirieren lassen hat und die hat durch mein Dasein, würde ich mal sagen, hat sie halt eine krasse Karriere jetzt hingelegt und es tut halt ein bisschen weh, so sie immer zu sehen, weil es hätte auch ich sein können, wenn meine Verletzung nicht im Weg gestanden hätte und deswegen ist so bittersweet bisschen, also und ich sehe halt zum Beispiel auch diese Frauen, die mich ja damals gemobbt haben, die sind auch noch da Und ich sehe das halt so und dann denke ich mir so, weil die Zuschauer finden die total toll, aber ich werde niemals da sagen, ah, die hat aber das gemacht. Ich will denen, sollen die alle glauben, dass die toll sind, aber das ist halt so ein bisschen bittersweet, so, weißt du, weil ich denen ihre Persönlichkeit kenne. Aber ja, jeder soll machen, was er will. Ich weiß für mich, ich habe nur Gutes im Herzen und ich versuche niemanden mit Absicht irgendwie zu verletzen. Und wenn mich jemand fragt, ob ich ihnen helfen kann, werde ich es auch versuchen. Und ich habe viele coole Leute im Wrestling kennengelernt. Klar gibt es auch welche, die nicht so cool sind. Aber im Allgemeinen, finde ich, ist man immer selber für sein Glücklichsein verantwortlich. Weil du musst am Ende des Tages in den Spiegel gucken können. Und wenn du das nicht kannst, ja, dann hast du, glaube ich, einiges falsch gemacht. Und ich persönlich, ich kann in den Spiegel gucken.
Du bist von der WWE wiedergekommen und hast schon gesagt, du hast dann deine eigene Promotion gegründet. Mhm. Es gibt ja, also ich kenne zumindest die GWF, WXW, so das sind die beiden, die ich kenne. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere.
Eine Million.
Aber warum hast du gesagt, wir brauchen noch eine? Oder was unterscheidet deine von den
anderen? Genau, das ist die bessere Frage. Ja. Brauchen wir noch eine? Auf keinen Fall. Wir haben genug, obwohl du nur zwei kennst, aber wir haben sehr viele Promotions in Deutschland. Meine unterscheidet sich sehr und zwar habe ich mir gedacht, WXW und GWF sind schon 20 Jahre am Markt. Ich kann mit denen ihrer Produktion nicht mithalten. Die haben krasse Wrestler haben die haben Schulen dahinter, die haben eine richtig krasse Videoproduktion, also die haben ja auch ihr eigenes Network und so und was die machen ist wirklich top-notch, wirklich Respekt an euch. Und ich muss jetzt was anderes schaffen und ich bin, wie gesagt, mit Udo Lindenberg auf Tour gewesen und da habe ich ein paar Elemente gesehen, die mich einfach, mein Herz lassen die hüpfen und ich habe gesagt, ich will dasselbe haben. Ich will Wrestling klammerös machen. Auf meine Shows sind Motto-Shows, das heißt, jede Show hat ein anderes Motto. Einmal zum Beispiel Gladiatoren, dann sind alle so in Gold und Gladiatoren und dann gibt es einen Sklavenhändler und die Wrestler sind Gladiatoren. Dann habe ich mal Rockabilly gehabt und also zu diesen Motto-Shows habe ich auch eine Liveband. Also die Musik wird dann immer zu jedem Thema gemacht. Bei Rockabilly war es natürlich Rockabilly-Musik. Ich habe jetzt demnächst in Erfurt eine Show, da wird es Heavy Metal sein. Da wird es also eine Heavy Metal Band spielen. Genau. Und zusätzlich habe ich noch Tänzerinnen, wie damals die Nitro Girls. Die sollen es halt ein bisschen so hoch machen. Und insgesamt ist es halt ein richtig krasses Showpaket. Und es gibt natürlich, es ist auch wichtig, diese Action im Ring. Aber sie ist jetzt nicht 100% wichtig, wie bei WXW oder GWF. Die holen ja wirklich die krassesten Wrestler. Bei mir ist aber mehr so Gimmick. Ich liebe Gimmick. Also bei mir ist mal, weiß ich nicht, ein Pizzabäcker gegen einen Fleischer oder so sein, weißt du? Also ich will lieber Gimmicks haben. Ja. Für mich ist auch dieses Heel-Babyface super wichtig. Ich stelle das, bei mir gibt es kein In-Between wie bei den anderen beiden Ligen. Ich will immer, dass der Zuschauer sich entscheiden kann und ich will, dass er aus seinem Herzen schreit, yeah! Genau, und das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich versuche auch, das ein bisschen aus den Hinterhöfen rauszuholen. Ich gehe nicht in Sporthallen, sondern ich buche da wirklich Stadthalle oder jetzt so Gesellschaftshaus. Also es ist riesen. Ich zahle auch viel zu viel Miete für die Hallen. Aber ich will es halt ein bisschen, also ich will es mehr Mainstream machen. Mhm. Weil jetzt gerade auch WXW ist sehr fanlastig, also Hardcore-Fan. Also das ist auch richtig schwer, irgendwie reinzukommen als Neuer, finde ich. Mhm. Aber hier bei mir, bei Sirius, so heißt meine Show, übrigens, dass du als Insider weißt es, die WWE, die Fans werden Universum genannt.
Ja, richtig.
Und Sirius ist ja der hellste Stern im Universum.
Ah, daher, okay.
Und meine Wrestler werden auch Stars genannt, Sternchen. Okay. Genau, also es hat alles irgendwie. Genau, und ich nenne es auch Sports Entertainment, weil es halt eine wirkliche Unterhaltungsshow ist. Ich versuche auch halt mit Promis zu arbeiten, was andere, also die sagen so, Jesse, übertreib's doch nicht. Aber doch, ich übertreib's. Ich will Promis im Ring haben, am Ring haben. Ich will halt ein bisschen Klemme reinbringen. Mhm. Genau, und das ist so mein Ding. Und das dadurch unterscheidet sich meine Show.
Du hast noch zwei Shows, die
4.6. ist übrigens auch mein Geburtstag.
Ah,
cool. Und da mache ich eine Black and Pink Party. Mhm. Und die wird in Frankfurt sein. Genau, und am 1.5. in Erfurt. Weil ich bin ja jetzt in Thüringen, ich habe da eine Schule aufgemacht. Und ich versuche in Thüringen ein bisschen das Wrestling zu etablieren.
Cool. Jesse, das war ein sehr, sehr interessantes, schönes Gespräch. Ganz toll, was du alles gemacht hast. Und wie gesagt, ich finde es richtig krass, wie du dich jedes Mal rauskämpfst und jedes Mal wieder am Start bist. Mhm. Und finde es richtig toll mit der Promotion. Drück dir dafür alle Daumen, dass das alles aufgeht. Ja, wünsche dir alles Gute. Und auf die zwei Veranstaltungen, wo kann man da Tickets kaufen? Gibt's da?
Kommt auf meine Webseite oder auf mein Instagram. Schreibt mich auch gerne an für Kooperationen. Sirius Entertainment.
Ja. Cool. Dann wünsche ich dir alles Gute.
Dankeschön.
Und wir sehen und hören uns nächste Woche Dienstag wieder.
Bye.
Dann ciao.